Wir haben heute einen König zu Gast. Nicht irgendeinen König, sondern Johannes King. Und zwar den König von Sylt. Ich bin gespannt, was er für Weine mitgebracht hat, weil ich habe gehört, es sind spezielle Weine heute, und zwar Portweine. Weil ich davon gar keine Ahnung habe, freue ich mich umso mehr, dass er da ist. Und Teruan Adiletten kommt, wie ihr wisst, jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns überall folgt, überall Kommentare reinballert, dann trinken wir einen auf euch. Aber jetzt kommt Willi. Wann warst du denn das letzte Mal auf Sylt, Willi?
Es war vor ein paar Jahren im November und ich glaube, man müsste mir Geld geben dafür, dass ich da nochmal hinfahre.
Dein Ernst?
Hä, warum? Ja, nicht so eine Bonseninsel interessiert mich überhaupt nicht.
Echt?
Ja.
Ich war noch nie da.
Noch nie?
Ich wollte eigentlich jetzt auf Christian Lindners Hochzeit fliegen, aber...
Gab kein 9-Euro-Ticket, Digga.
Nee, die hat die Weinkarte war nicht geil. Nee, ich wurde leider nicht eingeladen, aber... Ich dachte mir schon ab und zu mal, boah, eigentlich so eine deutsche Insel sollte man eigentlich schon mal auschecken. Ich habe es leider noch nie geschafft in die Gegend. Ich habe einmal, ich habe einmal auf Rügen, glaube ich, aufgelegt. Aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern.
Auf
ich
das glaub, Telefon. Achso,
aufgelegt.
Okay. DJ,
da habe ich noch Dubstep aufgelegt. Doch, das weiß ich noch. Das war auch direkt neben so einem Schiff. Aber da war ich nur kurz rein, raus mäßig. Aber so richtig gechillt auf so einer Insel habe ich noch nie. Aber was hat dich denn da gestört?
Vielleicht habe ich da jetzt auch jemandem Unrecht getan. Also auch für mich ist das so, weiß ich nicht, so ein bisschen Wörthersee-Feeling. Das sind immer so viel Reiche und Schöne, aber die meisten sind gar nicht so schön und noch weniger reich. Sie tun halt so. Und das ist dann oft ein bisschen anstrengend, finde ich. Obwohl es sehr gute Restaurants da gibt mit sehr hervorragenden Weinkarten. Zum Beispiel Jörg Müller mit Ben dort als Sommelier. Und es ist fantastisch, nicht? Also das ist super. Es ist mit Sicherheit wahrscheinlich einer der besten Weinkarten Deutschlands oder über die deutschen Grenzen hinaus. Dann gibt es da noch, ja, es gibt noch einen Haufen andere.
Es gibt auch sogar Wein auf Sylt, oder nicht?
Ja, den Weingarten bewirtschaftet sogar der Ben.
Genau, das habe ich nämlich der Herr Big Ben auf Instagram. Weil ich mich da nicht,
so schaut es aus, mein
der Freund. Hat, ja. Nee, Shoutout. Shoutout schon mal hier und Grüße auch. Nämlich, der hat nämlich auch diese Uno-Nikes, die ich gerade anhabe, auch für seine Kids. Richtig guter
Mann. Vielleicht
auf
kommt Fall. Er auch mal hier. Das wäre mal ein spannender Gast.
Ja, ich hoffe.
Hätte ich Bock.
Der nördlichste Weinberg Deutschlands ist das, ne? Richtig?
Ja, bin mir nicht sicher, ob das einqualifiziert wird in deutschen Qualitätswein. Deswegen... ist eigentlich, glaube ich, der nördlichste Weinberg Deutschlands, der Werderaner Wachtelberg, soweit ich weiß. Also der im Kataster läuft. Ansonsten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird der Weinbau jetzt betrieben. Bin gespannt, wie das schmeckt. Habe ich noch nie probiert. Hast du das mal probiert? Nicht?
Nee, deshalb, wir sollten auf jeden Fall mal hin. Oder wir sollten ihn einladen.
Spaß haben wir da sicher. Ist ja auch schön. Das muss man sagen, wenn man jetzt nicht irgendwo anders hinfliegen will. Es ist schon wahnsinnig schön, wenn man das mag, dieses... rumwatten und...
Aber ist da schon viel so diese Steilküste richtig oder ist da so ein normaler Strand oder ist diese Steilküste auf Rügen? Ich habe keine Ahnung. Gerade.
Ja, ich glaube, es gibt ein bisschen Steilküste dort, aber eigentlich habe ich nur so Sand gesehen. Also ich war auch nicht so viel. Ich tue dem Ganzen wahrscheinlich mal wieder Unrecht. Ich war da 3 Tage, außerdem war es November, da hat auch nicht viel offen gehabt. Es war die ganze Zeit regnerisch und windig. Also ich mag ja eigentlich die Nordsee, aber das war irgendwie, ja...
Ja, ich glaube, wir noch müssen mal probieren. Mal im Sommer nochmal hin.
Nochmal probieren.
Aber heute haben wir auf jeden Fall den King am Start, habe ich gehört.
Heute haben wir den King von Sylt sozusagen.
Ja, perfekt.
Nicht nur von Sylt, vielleicht weiterhin, ja. Also immer wenn ich auf Sylt denke, denke ich an Johannes King tatsächlich. Das ist irgendwie so der Botschafter der Insel und der Botschafter der guten Küche, Söllringhof und so weiter.
Ja, perfekt. Top Typ. Ich würde sagen, no further introduction needed.
Der hat wahrscheinlich genug zu reden. Ähnlich wie Ernie Losen. Herzlich willkommen.
Der King.
Johannes.
Aus Sylt.
Der pünktlichste Start in der Geschichte von Terroir und Adiletten.
Krass, ja.
Großer Respekt heute vom King im Ring.
Schon mal Landgang habe.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Du hattest keine Verspätung heute mit der Deutschen Bahn.
Krasse Nummer. Läuft nicht immer so.
Wunderbar. Ja.
Das ist ein gutes Zeichen.
Und du kommst direkt von der Insel?
Direkt von der Insel und gehe auch noch direkt zurück, was echt schmerzhaft ist, wenn man schon mal nach Berlin kommt. Dann wäre schon cool, wenn man auch ein bisschen Zeit hätte, aber das passt gerade nicht so dazwischen. Bei uns brennt wirklich die Luft, es ist Hochsaison. Und da werde ich auch ich gebraucht. Und mache ich aber auch gerne.
Sogar du.
Ja, sogar ich, ja. Nee, ich bin gerade so richtig die Frontsau. Also im, ja, auf eine angenehme Art und Weise, weil der Genussshop in Kaltum, das ist ja ein sehr umtriebiges Geschäft. Und wenn ich da Türsteher machen darf, vorne dran am Gartentor, das ist schon lustig. Also klar, viele Gäste kenne ich ja dann, dann kannst du ein bisschen einweisen und vor, zurück, da haben wir nicht so viel Platz, dann kannst du bei uns nicht reservieren. All solche Dinge kommen ja dazu, dann schiebst du so ein bisschen, weißt ja, wie schnell kommen die Mitarbeiter dann auch hinterher, welcher Tisch wird als nächstes frei. Die einen wollen nur einkaufen und hin und her. Schon schön. Man kann auch mit den Gästen ein bisschen schnacken und das passt ganz gut.
Geil, das stelle ich mir geil vor. So Türsteher-Modus macht immer Spaß.
Hat Charles Schumann zwischendurch auch mal gemacht, glaube ich. Der stand auch nur mal vor seinem Laden und hat nur noch selektiert. Ja, du rein, du nicht rein.
Nee, das war mir nicht, dass wir selektieren, das war mir nicht. Aber das kommt also unverhofft. Weißt du, bei uns kommen auch ganz viele Fahrradfahrer. Weißt du, die haben kurze Hose, Basecap an und das ist ja bei uns völlig, völlig, völlig ohne Garderobe. Und du weißt ja gar nicht, wer sitzt auf dem Fahrrad.
Ist
und
insofern ja nur, ist das. Ist ja auch nur von Ralf Lauren.
Aber das kannst du ja schon längst abschminken, wie die Leute angezogen sind. Darauf kannst du gar nicht schließen.
Klar. Nix. Nur kurz zu deiner Person. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, kennt dich oder weiß, was du machst. Du bist eigentlich ein Schwarzwälder.
Ja,
keine Torte, aber dort aufgewachsen, geboren.
Ja.
Und wo Schwarzer?
Im Land der Maultaschen. Ah. Schramberg, Heiligenbronn, ganz nice. Genau. Also Villingen, Schwenningen, Freudenstadt, das ist so das Bermuda-Dreieck.
Geil.
Und die letzten, ich glaube, 20, 25 Jahre auf Sylt.
23 Jahre auf Sylt, davor 17 Jahre Berlin. Berlin war ja wirklich eine ganze Weile meine Lieblingsstadt. Ist es halt immer noch, aber ich lebe halt nicht mehr hier und meine Kinder sind hier geboren oder 3 von 4 sind hier geboren und ich habe den Mauerfall mitgemacht. Also ich war die Jahre von 83 bis 98 war in Berlin. Quasi die Zeit vor der Mauer, noch richtig mit Ostzone und Kontrolle und in Hof und Marienbaum, das kennt man ja überhaupt gar nicht mehr. Und wo sie die echt gefilzt haben und schikaniert haben, auch mal rechts rausgewunken. Ich habe eine Schwägerin gehabt, die hieß Adelheid Schulz. Weißt du, was da los war, wenn du mit der im Auto warst? Top-Terroristin, weißt du? RAF, Adelheid Schulz. Ja, dann hat die noch in etwa auch das Alter wie Adelheid Schulz. Und jedes Mal, wenn die im Auto saß, ey, zack, rechts raus. Das dauert gleich mal 2 Stunden länger.
Krass, ja. Echt?
Mal vorbei. Und was war dann so dazwischen, nach Berlin? Oder
ich bin direkt von Berlin nach Sylt gegangen. Sylt kam eigentlich eher zufällig. Also Sylt war nicht auf dem Plan. Ich habe hier hab das Grand Slam die letzten Jahre dann gemacht, im Grunewald, Tennisclub Rot-Weiß. Mhm. Das war ja ganz vorher war ich bei Henry Levy, bei Monsieur Henry. Ja, das war ja... Kennt ihr überhaupt Monsieur Henry? Henry Levy?
Nicht.
Nee, Curly. Wirklich nicht?
Nee.
Nein, das Kulturgut. Heute noch in Berlin. Meinecke Straße, 2-Sterne-Restaurant, Franzose, Algerier-Franzose. Und 2-Sterne-Restaurant, Eckhard Witzigmann, ganz enge Freunde. Das war damals krass. So das Duo, die 2 Sterne gehabt haben. Katzenbergs Adler in Rastatt. Kennst du Erbprinz in Ettlingen? Kennst du auch? Ne? Genau,
ich,
voilà.
Ich
das waren so die
Erbprinz kenne ich echt.
Das waren so die Anfänge der Sternegastronomie. Und bei Monsieur Henri, der hat ein neues Restaurant aufgemacht in der Podbielski-Allee mit einem Partner. Und da bin ich dann hin. Also wenn Henry Levy in Monaco gewesen wäre, wäre er nach Monaco gegangen. Aber der war in Berlin und auch 1983 als schwules Paar mit Michael Reisner hat er damals zusammengelebt. War das noch nicht ganz so selbstverständlich? In Berlin schon eher, aber sonst nicht so. Die sind ja ganz offen damit umgegangen. Für mich, ich komme ja vom Dorf, für mich war das auch Neuland. Und das war eine grandiose Zeit und auch echt ein Typ, der mir so viel beigebracht hat. Einfach ein toller Mensch, ja, und ein Genussmensch hoch 3, ein fantastischer Koch und ein Genießer vor dem Herrn. Und das hat mich ganz, ganz, ganz stark geprägt. Und ich bin eh so ein bisschen frankophil angehaucht, aber das heißt nichts. Es gibt woanders auch gute Sachen. Aber zur damaligen Zeit war es einfach was ganz Besonderes. Und dann habe ich mich nach selbstständig gemacht. Grand Slam im Grunewald. Und das war so ein Sternerestaurant im Tennisclub unten drin im Keller. Aber mit einer geilen Terrasse zum Hundekillsee hin, wirklich besonders. Aber wenn du auf der Toilette standst, so einer mit kurzer Hose und weißen Sneakers, ne, der kam vom Tennisspielen und nebendran der im Armani-Jackett, der zum Essen da war. Und das war auch wirklich, das war echt besonders. Fast 10 Jahre habe ich das gemacht und dann kam einer, der rief an und sagt, Mensch, King, und wir hätten auf Sylt und eine tolle Immobilie und da kannst du dann auch Gäste übernachten lassen, musst die nicht abends nach dem Restaurant nach Hause schicken. Und ich, okay, alles klar, Sylt, da tragen alle die Nase hoch, dass es reinregnet, muss man ja nicht unbedingt machen. Da habe ich zu meiner damaligen Frau gesagt, komm, wir gucken es uns wenigstens an. Dann sind wir nach Sylt geflogen, haben uns das angeguckt.
Damals noch geflogen?
Damals noch geflogen, direkt Tempelhof nach Westerland. Ja, logisch, Tempelhof, Westerland. Nicht mit Air Berlin, ich weiß gar nicht, welche Fluggesellschaft das damals war.
Private Fluggesellschaft.
23 Jahre, 25 Jahre ist das jetzt her, das war 97. Und dann waren wir 2 Tage auf Sylt und
krass,
wir sind wieder weggefahren und haben gesagt, da kann man leben, da muss man nicht leben. Und das Höringhof, das war eine Bruchbude, seit 5 Jahren nicht mehr bewohnt, das halbe Dach hat gefehlt, da war alles zugewachsen, brauchst du so viel Fantasie, um dir vorstellen zu können, was da eventuell draus wird. Und dann, wir waren wieder zurück und wir hatten damals 3 Kinder, 5, 7, 9 waren die damals. Ja, und da gab es so das eine, das andere, wir haben einfach abgewogen und das sind so 2, 3 ja, prägnante Sachen im Privatbereich gewesen, wo wir gesagt haben, weißt du was, wir gehen nach Sylt. Und dann fiel die Entscheidung, wir haben noch nicht mal eine Baugenehmigung gehabt, da waren wir schon auf Sylt, die Kinder eingeschult oder weitergeschult dann eben auch und dann nahm das seinen Lauf. Da haben wir 2 Jahre lang abgerissen und neu gebaut, Söringhof. Und das war natürlich unglaublich spannend. Ich habe wahnsinnige Verantwortung auch gekriegt, unglaublich viel Vertrauen. Und es ist auch kein Geheimnis, eine Eigentümergemeinschaft von 20 Privatleuten. Und ich habe das dann gepachtet mit einer Gesellschaft. Und am Anfang war das Dorint und später war es ich als Privatperson mit einem Partner. Und jetzt habe ich das betrieben bis 31.12.2021 und habe die letzten 3 Jahre, 4 Jahre gut vorbereitet und habe seinen besten Nachfolger übergeben, den man sich wünschen kann, Jan-Philipp Erner. Eine Granate vor dem Herrn, 34 Jahre alt, wirklich ein fantastischer Koch, ein fantastischer Typ, unglaublich eloquent und wirklich wissbegierig und echt so viel Empathie auch, was da ist. Und der hat die letzten 7 Jahre mitgearbeitet, hat auch die letzten 7 Jahre mitgeprägt. Und ich habe immer gesagt, loslassen, wenn man kann, nicht, wenn man muss. Und für mich ist es ein unglaubliches Privileg, loszulassen, nicht festhalten zu, weißt du, auch selber loslassen zu können, nicht krampfhaft dran festzuhalten. Du gibst ja auch was her. Ne? Und ich habe ein Stück Belastung abgegeben, weil es in den letzten Jahren für mich auch Belastung geworden ist. Klar, 58 Mitarbeiter mit dem Betrieb, der ist gewachsen. Und jetzt habe ich mir ein Stück Freiheit geschaffen, obwohl ich trotzdem Wecker um 6 stellen muss, damit ich den Tag geschafft kriege, weil ich einfach umtriebig bin und gerne arbeite und dies und jenes und das und das und dann kommt's Fahrrad noch dazwischen und Garten noch und schon wieder 15 Mitarbeiter, ein zweites Geschäft wird Ende September eröffnet, noch zum Genussshop, Online-Shop muss ein bisschen aufgearbeitet werden. Also es wird überhaupt nicht langweilig.
Dann mach mal eine Pause, ich will trinken.
Was gibt's denn hier Geiles? Ja,
was hier Geiles gibt?
Ja.
Haben wir das Thema schon? Wir wissen eigentlich alle schon, was für ein Thema das ist.
Nein, wir leiten mal ein mit so ein bisschen deiner Geschichte, weißt du?
Ach so.
Wir kommen dann zu deinen sympathischen Seiten kommen wir erst.
Okay. Aber das riecht, darf man eigentlich sagen, dass mittags 12 Uhr ist? Ja, logisch.
Ist sicher.
Und wir haben Whiteport 10 Jahre fast gereift von Dirk Nieport haben wir da. Ich finde das so als Solo Whiteport finde ich das grandios. Würde ich niemals Eiswürfel reinmachen, würde ich niemals Soda dazugeben.
Das trinkt man ja fast nie so,
nein,
oder?
Alter.
Immer Whiteport Tonic oder Whiteport mit Eis oder als Begleiter oder whatever.
Der normale Whiteport Tonic, wir machen ganz viel Port Tonic, also wirklich so ein easy Aperitif, weil Port hat immer 20% Alkohol. Wenn er dann noch Tonic reinmacht, ein paar Eiswürfel, dann hat das unter 10 Grad.
Krass.
Und das kannst du bei 30 Grad heute draußen, könntest du das locker 2, 3 draußen trinken. Und das machen die auch im Durotal. Vor Mittagessen noch ein Port Tonic, der ist nämlich auch wirklich appetitanregend, aber das ist natürlich eine Stufe drüber. Ich konnte heute nicht mit der Palette Portweine hier anrücken, weil ich wusste eigentlich gar nicht, was ich einpacken soll. Ja, so viele hätte ich gerne mitgebracht, deswegen musste ich mich konzentrieren auf 3. Oder ich habe mich auf 3 konzentriert und das finde ich einfach grandioser Stoff. Aber immer ein bisschen kühler trinken, als man eigentlich denkt. Wie ein kalter Weißwein auf jeden Fall. Port wird in Deutschland immer zu warm getrunken. Mhm. Immer, aber das ist cool.
Also White Port, sagt er jetzt, ja?
Ja.
Also Weißport sozusagen.
Weißer Port, genau. Mhm.
Kennst du eine Rebsorte?
Das ist der richtige Linguistiker.
Kannst du dir was vorstellen?
Wie meinst
du? Eine Rebsorte, was da drin ist?
Nein.
Nee. Das ist auch das Schöne.
Warte mal.
Wenigstens ehrlich.
Also Bicall, Arinto, Voisinho, das sind so die Rebsorten. Nee, alles autochtone Rebsorten.
Habe ich noch gar keine Ahnung.
Aber alles autochtone Rebsorten, und das macht auch Portwein so unglaublich spannend, weil es sehr eigen ist. Das kannst du eigentlich mit nichts anderem vergleichen. Die Herstellungsart kannst du überall machen, aber die Rebsorten und das Klima, das Mikroklima und dann auch die Hitze, die aushalten, das ist irre, was die Rebstöcke leiten.
Und ist es schon so, dass das Portwein generell durch die Machart und durch die Lagerung auch sehr lange haltbar ist?
Unkaputtbar.
Länger haltbar als normaler Wein in
Anführungszeichen. Bei 20% Alkohol kippt nichts mehr, da wird auch nichts Essig. Und das kann zwar einen Stich haben oder so, aber das kippt nicht mehr, wie Madeira. Madeira kann auch nicht mehr kippen. 20% Alkohol, unkaputtbar.
Krass, weil immer wenn ich habe dann von Konstantin Baumgart so ein Video gesehen, wo er auch irgendwie so einen 150 Jahre alten Portwein oder so trinkt. Aber immer wenn jemand sowas ganz Altes aufmacht, ist es meistens Portwein, das mir irgendwie aufgefallen ist.
Also alt ist nicht automatisch gut.
Nee, klar.
Also das muss man auch immer ein bisschen differenzieren. Mhm. Aber Portwein macht halt insofern Spaß. Du hast ein sehr eingegrenztes Gebiet, ne? Das Duro-Tal. Bei Wein hast du die ganze Welt und da ist es eben eine geschützte Herkunftsregion. Dann hast du bestimmte Rebsorten und noch, ich sag mal so, ein rechtes und linkes Lager, sag ich mal so. Zwei verschiedene Macharten. Aber es geht alles von einer Basis aus. Alles vom Ruby-Port geht alles aus. Mhm. Und danach ist das Lagern oder Abfüllen oder wie auch immer. Und das, ich finde es schon grandios. Also ich bin im Portwein verliebt und ich glaube, ich habe schon ziemlich viele Leute auf legale Art und Weise vom Portwein abhängig gemacht.
Wie kam das?
Ich habe bei Franz Keller in Köln mal gearbeitet. Ja. Also bei dem wilden Franz Keller. Ne? Also nicht beim Sender im Schwarzen Adler in Oberbergen, sondern beim wilden, beim richtigen Franz Keller. Der hatte da in Köln seine wilde Zeit gehabt und Aachener Straße. Und da gab es einen Gast. Heinz Imhoff, Sarotti-König, hat man auch zu ihm gesagt. Ne?
Sarotti,
genau. Und der hat mit Vorliebe sich ein Fläschchen Port immer über eine Woche eingeteilt. Und Vincent Mossigny vom Le Mossigny in Köln war damals Restaurantleiter. Und ich war der Koch. Und ich durfte von dem Port schnabulieren. Und ich fand von Anfang an schmeckte mir das einfach grandios gut. Was ich damals nicht wusste, oder erst viel später gerafft habe, der hat immer gerne Kindheit und Oval National 63 getrunken.
Ist natürlich für die Kasse nicht unbedingt das Beste.
Das hat damals 150 D-Mark gekostet. Das war damals viel Geld. Bekloppt, dass einer 150 D-Mark für eine Flasche Portwein ausgibt. Wenn du heute für 3.000 Euro eine Flasche kriegst, Kindheit und Oval National, dann hast du Glück. Also man hat sich damit so angefüttert. Das ist so die Ausnahme. Das ist so eine der wenigen Ausreißer, kann man eigentlich sagen, die es da gibt. Aber National ist einfach immer noch mal speziell. Und damit hat man mich angefüttert. Und dann kommt noch dazu, ich bin Jahrgang 63. 63 war ein Jahrhundertjahrgang. Und dann hat irgendwie das eine auf das andere gepasst. Und da habe ich mich da reingetrunken, reingesoffen. Ich sage immer, bei Portwein-Seminaren sage ich immer, du musst sie einmal durchsaufen. Und zwar nicht in der Menge, sondern einmal in der Breite. Damit du einmal verstehst, wie sieht das aus. Du brauchst die 10, 11 Sachen einmal nebeneinander, damit du checkst, was ist die rechte Seite, was ist die linke Seite. Und rechts und links können wir dann mal näher besprechen. Und ja, so bin ich zu Port gekommen. Und ich will nicht sagen, dass ich der Portweinkönig von Deutschland bin, aber ich glaube, es gibt wenige, die überhaupt auch nur annähernd so ein Sortiment führen. Und wir schenken jeden Tag 5 Sorten immer offen aus. Also im Moment gibt es gerade 80 Grams offen, Vintage. Dann 10-jährigen White gibt es immer von Newport. Dann gibt es 94 Single Harvest, auch von Grams. Dann haben wir gerade von Zecca 87 auf und 60er Wall.
Offen, krass, das ist schon
glasweise.
Breites Sortiment, wie läuft das mit den Vintage Ports? Weil du gerade vorher gesagt hast, es kippt nicht ab 20 Volumensprozent. Ja. Ganz so richtig ist das ja nicht, weil die vor allem flaschengereiften oder die auf der Fruchtseite, das erklären wir dann später noch ein bisschen, die verändern ja schon krass ihren Geschmack und die halten ja jetzt nicht so wie Tony Ports. Ne?
Also ich erkläre das dann immer bei Gästen, in Seminaren, wie auch immer. Tony Ports kannst du wochenlang, monatelang offen lassen. 20 Jahre Tony. Tony ist fast gereift. Der bleibt 10, 20, 30 oder 40 Jahre im Fass, wird dann abgefüllt. Wenn der abgefüllt ist, reift der in der Flasche nicht mehr nach. Der braucht Luft, also Holz zum Atmen. Ja. Und jetzt mal so auf die Schnelle. Und so ein 20-jähriger Tony, den haben wir immer da. Immer.
Ist und dann für die Gastronomie das Dankbarste, was es gibt.
Ja, aber auch 20-jähriger Tawny finde ich auch, ist genau das Richtige. 10-jähriger ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist noch ein bisschen zu viel Ruby. 20 finde ich perfekt, auch als Einstiegsdroge so. 30 Jahre.
Da musst du schon viel nachdenken drüber, ne? Beim 30-jährigen.
Ja, bei 30, also mir ist das manchmal ein bisschen zu viel und 40 Jahre ist mir manchmal zu fett. Allerdings auch mal geil. Oder ich sag's mal andersrum: den 10-jährigen unter der Woche. Den 20-Jährigen am Sonntag, den 30-Jährigen zum Geburtstag und den 40-Jährigen gibt es Weihnachten. Aber ich will ja nicht jede Woche Weihnachten haben. Ja, klar. Weißt du, deswegen das mal was Besonderes. Und du hast natürlich recht, die Vintage-Port, die Flaschen gereift sind. Nach 3 bis 5 Tagen sollte der getrunken sein. Er verliert diese Filigranität, die er ja hat. Wenn er offen ist. Man muss eigentlich dahin gehen, man muss das behandeln wie ein sehr, sehr guter Rotwein. Aufmachen, dekantieren, Luft geben lassen und wir machen so, wir dekantieren den durch einen feinen Teefilter, damit wir das Depot auch auffangen können, dann waschen wir die Flasche aus, dann dekantieren wir den wieder zurück und dann hat er einmal richtig Luft gekriegt. Und wir können aber auch dann bis zum letzten Tropfen alles aus der Flasche ausgießen.
Weil das Depot weg ist.
Und das Problem, was du gerade angesprochen hast oder angedeutet hast, wir haben mit Vintage Port überhaupt kein Problem, weil der hält nie 3 Tage. Der ist, also auch der 60er Warrel, der ist manchmal
in einem Tag. Du schenkst auch auf Sylt aus, ne?
Ja, okay, auf der einen Seite Sylt, auf der anderen Seite gehen wir natürlich sehr offensiv damit um. Wir haben ganz viele Leute, die haben noch nie Portwein getrunken. Den gibst du zuerst mal einen 20-jährigen Tawny oder so einen Six Grape, wirklich einen richtig geilen Ruby Port. Und wenn die das nebeneinander stehen haben, dann sagen die einen, oh, das ist meine Richtung, der andere sagt die Richtung. Und ich bin eher so ein Quartalstrinker, weißt du, ich trink mal gerne nur Vintage, aber auch gerne mal Tawnys oder Coyetas oder sowas. Und dass man ein bisschen mehr im Thema drin bleibt. Und die Portwein-Geschichte, die hat bei uns richtig Fahrt aufgenommen. Und deswegen mache ich jetzt auch Ende des Jahres, also von Ende September bis Anfang Januar, ein Pop-Up-Port, ein Pop-Up-Store, wo es 3 Monate lang nur Port gibt auf Sylt. Ja.
Aber ich habe so viele Fragen. Was sind Coyetas?
Ah, Coyetas, das sind jahrgangsreine
Portwein. Warte mal, erklär's nicht. Curlys ja. Weinwörter. Genau.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Coyeta. Das Wort Coyeta stammt aus dem Portugiesischen und bedeutet Ernte. Es beschreibt einen Typ von Portwein, der nach der Ernte mindestens 7 Jahre im Holzfass, den sogenannten Pipes, reift. Wichtig bei Coyetas ist, dass ausschließlich Trauben eines Jahrgangs verwendet werden, wie bei Vintage Ports auch. Abgefüllt werden die Coyetas aber oft erst nach sehr viel längerer Zeit als den festgelegten 7 Jahren. Dabei ist das regelmäßige Abfüllen kleinerer Einheiten aus seinem Fass gängig. Deshalb lasst euch vom Lexikonmeister Curly gesagt sein, achtet beim Kauf immer auch auf das Abfülldatum. Ein Coyeta-Port eines Jahrgangs kann je nach Abfülldatum ein völlig unterschiedliches Geschmackserlebnis bringen.
Ich habe gerade einen richtig kranken Flashback, weil jetzt weiß ich auch, was meine Eltern früher in ihrer Bar hatten, was wir geradet haben als Kids. Das war offensichtlich Portwein.
Hast du das noch im Hinterkopf?
Ja.
Ja, cool.
Oder? Das war auf jeden Fall so eine Flasche. Und wo ich die aufgemacht habe, da hat das auf jeden Fall sehr...
Aber wie ist das jetzt für dich, Curly? Kickt das von der Süße schon?
Ja, ich finde das eigentlich ziemlich geil, weil es gefühlt so eine Süße hat, wo ich erwarten würde, dass es dickflüssiger wäre, aber es ist trotzdem nicht.
Und trotzdem das ist auch gut
frisch. Ja, voll, genau.
Hat unheimlich Säure, wenn man mal so ein bisschen zu Madeira switcht. Madeira ist säureintensiver. Aber bei Portwein hast du ganz oft 20, 30, 40 Jahre alte Portwein, die noch richtiges Säuregerüst haben. Da ist nichts alt. Man hat der Portwein immer so ein bisschen nachgesagt in Deutschland, dass das Altherrengetränk oder Oma-Getränk oder sonst was. Ja, die haben oft dann auch in der Bar, so wie du gerade gesagt hast, dann da ein Fläschchen stehen. war vielleicht schon ein bisschen lange offen, aber
bestimmt das war das schon
war dann oft auch, das war dann eben oft auch nicht die Champions League Liga, sondern einfacher nicht. Guter Port.
Die hatten da einfach so eine, wie man kennt, in so einem Schrank, in so einer Schrankwand, ja, so ein Ding oder so auf.
So das ist immer das Beste für die kleine Wohnzimmerhausbar.
Und die haben mir dann da so gerätet.
Hin und was gibt's?
Und dann irgendwann so geil wie im Sturmfrei, lass mal eigentlich alles probieren, was da drin ist.
Aber ein Haken hat die Hausbar, ne? Immer zu warm, die Brille.
Ja, immer zu warm. Immer zu warm. Oh. Aber ich glaube, richtig guter Alkohol in einer Hausbar darf gar nicht so richtig gut sein. Das muss ein bisschen schäbig sein. In so einer Wohnzimmerbar, da darf es ruhig ein bisschen schäbig sein. Hey, ich finde das super, weil also generell finde ich ja Dirks Port, also Nieport, bei den Coletas bzw. bei den Tonys immer ein bisschen stärker als bei den fruchtbetonten Ports. Und ich finde immer diese Balance an Oxidation, Frucht, Säure spektakulär gut.
Also der 10-Jährige, den er als 10-Jährigen abfüllt, der ist zwischen 6 und 19 Jahre alt. Das ist ein Cuvée dann, den er so zusammenstellt. Ich finde das hammerstark, hat eine Bombenfarbe auch. Ne? Und hat ein unglaublich großes Spektrum, ne, an Aromen. Mhm. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich würde da niemals Eiswürfel reinschmeißen. Wenn wir jetzt daneben einen normalen Whiteport hätten, würdest du sagen, oh Mensch, schön mit Eiswürfel, bisschen Minze, bisschen Limette und ein bisschen Tonic drauf, auch herrlich.
Ja, außerdem trinken wir nur aus gescheiten Gläsern und die halten keine Eiswürfel aus.
Echt? Was wird dann passieren?
Die mundgeblasenen Gläser hier, da wird es ein Loch rausschlagen, wenn du oben ein
Eiswürfel die reinschmeißt. Wenn das so, reinschmeißt.
Außer man lässt sich halt reinsliden. Halt.
Reinsliden, ist nicht gut.
Aber was ich mich gerade gefragt habe, wenn es jetzt, erfüllt es ab, nachdem es 10 Jahre gereift ist bei ihm. Wie weiß er oder wie kalkuliert so ein Produzent so eine Menge, wie viel der jetzt macht? Weil das ist ja irgendwann leer. Gibt es dann auch mal, kommt es wirklich vor, dass es dann den 10-Jährigen einfach nicht mehr gibt, weil er halt leer ist? Weil der kann ja keinen 10-Jährigen nachmachen.
Ja, du musst halt 20 Jahre vordenken.
Ja. Ja,
also das ist in der Tat so. Also Portwein ist eine Geschichte, deswegen finde ich es auch so wahnsinnig spannend. Das hat ganz viel mit Zeit zu tun und das ist nichts Schnelllebiges. Ne? Da kannst du nicht mal was nachproduzieren. Genau, ja. Du kannst zwar ein Cuvée in diese Richtung dann machen, aber dann musst du natürlich Bestände haben von alten Fässern. Und bei den Symington, nicht nur bei den Symingtons, aber es gibt schon einige Portweingüter, da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, die sagen, das Beste, was wir produzieren, 10% ist immer für die Enkel. Nicht für die Kinder, für die Enkel.
Oha.
Das Beste, immer 10%. Vom Besten, was wir produzieren, ist für die Enkel. Also, muss man sich einfach mal auf der Zunge auch zergehen lassen. Ne? Und in Portugal oder im Douro-Tal ist das ja oft das Pipe, 550 Liter Fass, was sonst in Bordeaux oder sonst der Rest der Welt das Barrique-Fass ist, ist bei den Portugiesen das Pipe. Und die haben auch viel, viel größere Fässer. Und das Größte, was ich mal gesehen habe, waren 77.000 Liter Fass.
Was?
Das liegt nicht, das steht.
Hä, ist ein Arche Noah, Digga, wie groß ist
das? Ja, wenn du da davor stehst und du breitest mal die Arme aus, da kommst du nicht mal 5% weit, ne? Und dann guckst du da hoch und dann denkst du, das Ding ist voll. Und die Fässer sind teilweise über 100 Jahre alt. Eiche, was uns die Natur eigentlich gibt, ne? Und wenn man dann sieht, mit welcher Langfristigkeit, die dann eben auch arbeiten, auch bewahren, ne? Bewahren auch, nicht abfüllen, raus, weg. Und deswegen bei Port, man muss ja mal so sehen, von der Gesamtproduktion, was da so insgesamt passiert. 80% ist für einen schnellen Markt und 20% oder vielleicht sogar nur 15% ist eine Vintage Port, ist Coyeta, das ist die Liga, in der wir uns aufhalten. Und der größte Abnehmer übrigens von Billigports, also Portweine unter 5 Euro, ist Frankreich. Echt? Der größte Abnehmer von Billigports weltweit ist Frankreich.
Ich kann dir auch sagen, warum. Die brauchen so viel Port fürs Fälschen von Altweinen.
Oh, da hat er so, geh mal in Paris an Gare du Nord in eine Bar rein und bestell mal da oben aus dem Regal. Da stehen die dann oben im Regal, direkt unter dem Downlight, weißt du, der hat dann so 26,5 Grad. Und bestellst ein Gläschen Port, da kriegst du dann auf 4CL für 2 Euro, alles gut. Das schmeckt dann so ähnlich, braucht aber kein Mensch. Und den Rest verkochen die. Den Rest verkochen.
Krass.
Ja, aber wir reden jetzt vom Portwein, das sind die letzten 20% und wo es einfach auch darum geht, Rebstöcke, Rebsorten, dass das eben auch, ich sag mal, 10, 20, 30, 40 Jahre gelagert sind, dann legen die sich Reserven weg. Das Älteste, was ich mal direkt aus dem Fass probiert habe, war 1882, direkt aus dem Fass. Und das ist irre. Wenn man dann, wenn man das dann probiert und das, wie sexy das noch ist, ne? Das ist nicht öliges, altes Zeug, das ist sexy.
Das hat's frischer, gell?
Das ist irre. Wirklich irre. Und da, wo ich war, die haben noch 3 Pipes davon. 3. Jetzt haben sie 1 angebrochen, weil die brauchen ein bisschen Material, um die anderen 2 voll zu halten. Die müssen auch voll bleiben. Ne?
Es verdunstet ja auch wahnsinnig viel. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, was die gegen Verdunstung. Also natürlich ist es super, relativ feucht liegt ja alles am Hafen. Mhm. Aber natürlich hast du immer einen gewissen Part, der dir verdunstet. Und das kostet wahnsinnig viel Geld auf die Zeit.
Also die Schotten und die Portugiesen, die streiten sich schon, wer die besten Engel hat, der Angel Chair, was da so abverdunstet. Ja. Die Besoffensten sind ganz sicherlich in Schottland. Ja. Aber vom Klima her sind vielleicht die Glücklichsten in Portugal.
Krass. Das stimmt wahrscheinlich. Das ist schon super. Warum glaubst du, ist Port, also es bestellt ja keiner von allein bei uns am Port. Das ist ganz, ganz selten. Wir bieten immer einige Glasweise an. Mhm. Ähnlich wie du, noch nicht die Vintages. Mhm. Aber warum ist das immer noch so? Ich glaube, in den Köpfen der Deutschen ist das immer noch Kochwein, oder?
Ich glaube andersrum. Wenn das Angebot schlecht ist, greift keiner zu. Wenn du ein geiles Angebot hast, dann sagt der Gast, oh, möchte ich auch mal probieren. Was ist das dann? Also, weißt du, wenn du ein mega Riesling-Angebot hast, ja, na, tüfteln sie sich, da kennen sie sich natürlich besser aus, tüfteln sie was aus. Wenn du aber 3 Sorten hast und kannst wählen zwischen Pest und Cholera, jetzt mal so ein bisschen negativ gesprochen, dann sei okay, nehme ich was anderes. Wenn aber das Angebot wirklich gut ist und du siehst dann auch von der Glaskultur und auch von der Temperaturkultur her, dann sagst du, oh, das möchte ich nochmal probieren. Oder probieren wir mal was anderes. Also das ist so ein bisschen Huhn und Ei. Ne? Ja. Was war zuerst? Und ich glaube, wir können da unglaublich viel noch dafür tun, dass das Altherren-, Alt-Oma-Image, das müssen wir einfach mal beiseite schieben. Ich glaube, da liegt ganz viel an uns als Gastronomen, als Sommeliers, als Winzer. Na, Winzer jetzt nicht, aber wir, die es anbieten den Gästen über, da müssen wir einfach mehr leisten. Da müssen wir mehr machen. Und das kann man als Specials machen, das kann man da automatisch mit einfügen. Und was ich vorher so ein bisschen salopp gesagt habe, ich habe schon viele Menschen auf legale Art und Weise davon abhängig gemacht. Na, das ist echt ein Nischenmarkt, aber ein interessanter Nischenmarkt. Port ist nämlich auch vom Preis her relativ preiswert. Das ist, du kriegst unter 100 Euro, unter 60 Euro fantastische Portweine. Und ich sag mal, bis 300 Euro auch Raritäten, die wirklich nicht alltäglich sind. Und es gibt nur ganz wenige Ausrisse darüber. Was in jedem Nischenbereich dann eben so ist. Und deswegen auch Port ist noch preiswert und man kann unglaublich viel entdecken und viel Freude bereiten.
Wenn wir jetzt schon so deep bei Port drin sind, also
wir haben es gerade mal angekratzt.
Für mich sind wir schon Marianngraben. Also Porto ist ja der Ursprungsort, richtig?
Also ja.
Na?
Nicht? Kommt Portwein von Hafen oder von Porto, von der Stadt oder von Portugal oder von
nehmen wir das mal alles zusammen. Also Porto ist die Hauptstadt der Portweine. Das liegt eben direkt am Hafen, am Atlantik dann dran. Und gehen wir einfach mal ein kleines Stückchen zurück, mal 500 Jahre zurück, bummelig. Wer waren die großen Seefahrer? Das waren die Portugiesen, die Engländer und die Spanier. Die Spanier grenzen wir jetzt mal ein bisschen aus, die Holländer auch. Wobei die Holländer auch viel mit Portwein zu tun haben.
Hallo.
Und sehr viel mit Portwein zu tun.
Wie man an dem Namen hier auf.
Auch hier Nieport, ja.
Das ist auf jeden Fall sehr komplex. Nieport, Porto, Portwein.
Ja, genau. Und da gibt es ganz, wirklich auch tolle Geschichten und nicht nur Geschichten, sondern das sind ganze Stammbäume sind das, ne? Und du triffst Engländer im Porto, die sehen wirklich aus wie Engländer. Blass, Sommersprossen, rötliche Haare, sind in Portugal geboren, sind in England aufs Internat gegangen, leben in Portugal, werden aber nie Portugiesen, ne? Die werden immer so aussehen. Ja. Aber ich will jetzt mal England und Portugal mal nehmen, da ist Handel aufgebaut worden, ne? Die Hafenstadt Porto war eben da und Wein wuchs aber in Porto nicht, Wein wuchs im Douro-Tal. Also im Hinterland von Porto, weit im Hinterland. Da muss man so 150 Kilometer weit fahren. Und der Douro, das ist ein Fluss, der entspringt in Spanien. Der schlängelt sich da erstmal mehr als 1000 Kilometer durch Spanien durch, bevor der in einer Art Canyon, fast einer Schlucht, nach Portugal im oberen Teil reinkommt. Das ist ja im nördlichen Teil. Und dann langsam nach und nach sich öffnet, fast als breiter Fluss dann in Porto ankommt. Und der Wein, der damals im oberen Dourotal angebaut worden ist, der ist über einen Fluss nach Porto gebracht worden und von dort ist er gehandelt worden. Aha, okay. Deswegen, du kannst Porto und das obere Dourotal eigentlich gar nicht voneinander trennen. Aber was eben, ich sag mal, geografisch ganz interessant ist, also klimatisch hat das obere Dourotal eine völlig andere Klimazone als Porto, weil das obere Dourotal hat eine atlantische Klimazone und das untere Dourotal eine kontinentale und Porto hat ein atlantisches Klima. Und es ist weltweit einzigartig, dass ein Weinbaugebiet etwas produziert, aber da nicht ausbaut, sondern in einer völlig anderen Klimazone gelagert und ausgebaut wird. Also auch das sind solche Punkte, die machen es sehr speziell. Und deswegen Porto und oberes Dourotal, das ist, ich will nicht sagen ein Abwasch, aber es gehört untrennbar zusammen, weil die Portweine werden dort gelagert. Villanova de Gaia, das ist ja quasi die linke Seite von Porto, von Altstadt Porto. Der Fluss fließt ja da dann in den Atlantik rein und die eine Seite ist Wohnstadt und die andere Seite, kann man eigentlich fast sagen, ist Lagerhalle für ganz viele Portweiner. Ja, wirklich. Das ist ein Riesengebiet mit Lagerhallen, die teilweise gar nicht tief in die Erde reingehen, weil das war gar nicht wichtig für die. Für die war es wichtig, dass da Luft reinkommt und vom Atlantik kommt immer relativ frische Luft. Das heißt, es ist gar nicht so heiß wie sonst im Landesinnern. Und das obere Dourotal, um nochmal auf die Klimazone zu kommen, die haben im Sommer zwischen Juni, Juli, August Mittagstemperaturen 40 Grad, für die völlig normal. Und dann kommst du Mitte September ins Dourotal und findest grüne Reben, grüne Reben. Das ist, zwischen April und Oktober regnet es nie. Also diese autochthonen Rebsorten, das macht, da wird ein Schuh draus, ne? Dass die dort eben völlig eigen sind, die können so tief wurzeln, die können mit so wenig Wasser auskommen und tragen trotzdem ein wirklich sehr, sehr gutes Traubengut. Mitte, Ende September, die Lese geht erst Mitte, Ende September geht die los. Und wenn wir mal Mitteleuropa ansonsten so sehen, die leiden jetzt natürlich schon teilweise kräftig unter der Klimaveränderung, die einfach spürbar da ist. Da haben die im Moment ein bisschen leichter. Die haben diese Hitze haben die schon die ganze Zeit gehabt. Und die Reben haben sich viel früher dran angepasst. Wenn du da Pinot Noir anpflanzen würdest oder Cabernet oder sonst was, ja. Nach 3 Jahren kannst du die Holzstöckchen einsammeln. Ja. Da ist nichts. Ja. Und deswegen Porto und Oberes Dourotal, grandiose Ecke. Oberes Dourotal, Weltnaturerbe. Das ist terrassenförmig und was ist so ein bisschen als Canyon beschrieben habe. Früher ist es eben so gewesen, die mussten, im September war die Lese, die mussten ja dann die Weine verarbeiten und dann dort auch zwischenlagern, weil es war im Douro kein Wasser drin. Den ganzen Sommer hat es nicht geregnet und deswegen war kein Wasser im Fluss. Die konnten den Wein gar nicht nach Porto runter transportieren. Also mussten die im oberen Dourotal die Weine zwischenlagern, um dann die im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze in Spanien eingesetzt hat und wieder Wasser im Fluss war, um die dann mit dem Wasser runter ins Tal zu bringen, sprich nach Porto zu bringen. Heute wird das, also 90% aller Weine werden direkt nach Porto runtergebracht, werden dort verarbeitet. Allerdings auch im oberen Dourotal gibt es geniale Kapazitäten auf den Quintas. Die Quintas sind teilweise wirklich hochherrschaftliche, wirklich schöne Häuser.
Richtig gut.
Und immer an Flussnähe. Die haben natürlich auch mit der Schwerkraft gearbeitet, ne? Das ist relativ steil da. Und in Flussnähe stehen die Lagerhäuser und auch diese sogenannten Lagars, diese Granitbecken, wo sie dann die Portweine gestampft haben oder gepresst haben. Es war da auch sehr warm. Und dann hat man die mit der Schwerkraft weiter abgefüllt und dann später in kleinere Fässer, in diese Pipes. Aber bewegt man 550 Liter Fässer. Ja, ja. Ne? Das ist ja
nicht ganz leicht.
Ja. Nee, absolut nicht.
Aber das ist super, dass wir Johannes King mal einladen müssen, dass ein Koch mir was über Wein erklärt.
Ja, aber weißt du, ich war schon so oft dort und ich war auch ein paar Mal stampfen und so. Das ist natürlich mal schön, das Traditionelle auch mitzukriegen. Aber es entwickelt sich ja alles weiter und auch im Dourotal ist das
aber ist eine das sehr ist schon ländliche. Arge Leidenschaft, da, ja, die das ist, in dir da vorherrscht auch nicht. Also das ist, du kochst nicht nur mit Portwein, kann man sagen, du trinkst den sehr viel lieber.
Ja, nee. Ich trinke gerne gemeinsam mit anderen zusammen Port. So im stillen Kämmerlein muss ich es nicht unbedingt alleine haben. Natürlich gibt es immer meine Lieblingsflasche und die keiner anderer ran darf oder wie auch immer. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn du Menschen dafür begeistern kannst und denen eine Idee mitgibst und die dann quasi eine Neuentdeckung haben und dann auch eine Inspiration haben und dann selber probieren. Und weißt du, zu Tawny Ports, zu diesen oxidativen Ports, kannst du was ganz anderes essen. Also ich habe schon Menüs gemacht und zu Vintage Port, weißt du, zu Vintage Port, zu Hirsch, zu Wildhase, ja, zu geschmorter Ochsenbacke mit Mélange Noir und sowas. Da ein Vintage Port dazu. Boah, wie klasse ist das denn? Wer bestellt sich zum Hauptgang einen Vintage Port?
Ja.
Und bei uns war es nie so, dass wir, ich sage immer uns, weil Söringhof gehört immer automatisch mit dazu, weil das die letzten 23 Jahre eben auch meine Hauptwirkungsstätte war. Da war es immer so, dass wir Genuss bieten wollten und auch immer ein bisschen Entdeckung bieten wollten. Und dann haben die Leute das probiert und Portwein geht nicht nur für, hat man immer gedacht, okay, roter Port, Schokolade und Käse, ne? Aber das ist längst anders, ne? Also ich weiß, Conny hat mal ein Wildschwein-Ragout gemacht mit geschmortem Treviso. Und da gab es wirklich ein Vintage Port dazu, einen gut gereiften Vintage Port. Das war wie Arsch auf
einmal. Dann kannst du auch so oxidiert, oxidative Tornis dazugeben.
Und dann etwas mit Pumpernickel geröstet im Kalbspries und sowas. Dann gab es so einen 20-jährigen Torni dazu, der auch noch richtig Frische hat und sowas mit den Röstaromen zusammen. Und so findest du ganz viele Dinge. Oder ich sag mal, diese Tornis zum Beispiel, das erst mit wirklich Zitrone, Haselnuss, wo diese Sauer-Bitterstoffe dann mit dabei sind von Zitrus oder Bitterorange und das mit Tawny oder Coyetas, Weltklasse, wirklich Weltklasse. Und dann schenkst du ja nicht 0,2 Liter in ein Glas ein, ne? 4 Zl, das reicht, 5 Zl. Ja. Kühl eingeschränkt, lieber immer einen Tick zu kalt, ja, und dann in einem kleinen Glas, du hältst zweimal die Hand dran, der hat schon 3-4 Grad mehr und dann hast du viel mehr Aromenstoffe, ne, die dann so nach und nach
kommen. Obwohl ich es schon gerne habe, wenn ein bisschen mehr im Glas ist, wenn es gut ist.
Ja, also hier im Glas schon die ganze Zeit nichts mehr. Ich weiß auch nicht, was hier los ist.
Nehmen wir noch einen Weißen, ein bisschen können wir noch reden. Ne?
Also ich höre mal beim Weißen auf, ich bin zwar mit dem Zug da, ich muss also noch nicht mehr fahren. Ich
nehme einen Schluck, sicherheitshalber. Isst du lieber oder trinkst du lieber?
Ah, das ist eine gute Kombination. Also ich verhungere ungern beim Trinken und andersrum genauso. Ich verdurste ungern beim Essen. Und mich hat das schon ganz, ganz früh interessiert, was begleitende Weine sind oder einfach Getränke zu einem guten Essen dazu. Also ich kann es solo haben. Aber ich mag es natürlich auch gerne in der Kombination.
Aber ist das nur so, weil du ein bisschen so zur alten Schule oder alten Riege, ich will dich jetzt nicht älter machen,
ja,
als
ja,
du
alles
bist.
Gut.
Ist aber ja so. Es ist ja schon so, dass man, wenn man heutzutage oft über oder mit Köchen redet, dass das Trinken gar nicht mehr wichtig ist, weil die haben eh schon 13 Komponenten am Teller. Mm. Sehr viel, so wie der Sepp Schellmann schon gesagt hat, Laubsäge arbeiten, ganz häufig.
Ja.
Und es ist dann ganz schwierig, auch mit Wein zu kombinieren. Ich bin ja generell Ecker-Fan von Weinbegleitungen von der heutigen Küche.
Okay.
Aber ich finde es dann sehr interessant, dass sie Köche dann auch so wirklich mit Trinken beschäftigt. Nicht? Also ich habe auch mal lang mit einem gearbeitet, also nicht mit einem, aber den mag ich sehr gern, den Sigi Dandler, kocht im Einstein unter den Linden. Mhm. Der hatte mal in Portugal auch ein Lokal, das hieß Amadeus. Und ich kenne ganz wenige, der sagt immer, er kocht auf den Wein zu. Nicht? Also nicht umgekehrt, dass der Sommelier die Weine aussuchen muss, die zum Essen passen, sondern der ist oft so eingeladen bei so Dinners. Und das ist unglaublich, wie der auf den Wein zukochen kann. Das ist hervorragend.
Das habe ich schon früh begonnen. Ich habe hier das Restaurant Grand Slam im Grunewald gehabt. Und da gibt es ja in Berlin einen Händler, Jürgen Drabert, Kaffee-Connoisseur. Der macht der handelt mit älteren Weinen. Und ganz früh haben wir schon angefangen, Tastings zu machen. Und da musste ich wirklich zum Wein dazu kochen. Ich brauchte aber erst diese Trinkerfahrung, um mich in die Lage reinzuversetzen, wie diese Weine sind. Und ich habe das im Grand Slam 10 Jahre lang gemacht. Und wir haben geile Proben gehabt. Chateau Musard, Serge Chochard war da. Mhm. Ne? Zu 30 Jahre alten Weißweinen. Koch mal da dazu. Ja? Und das geht fantastisch, geht das. Ja? Steinpilze. Ja, zu so alten weißen Weinen dazu, ja. Und da fing eigentlich diese Affinität wirklich dafür an. Und wir haben letztes Jahr noch eine Probe mit Jürgen Drabert gemacht auf Sylt. Und immer wieder im Söringhof dann auch und wirklich mit absolut hochklassigen Weinen. Mal setzt du ein Flight aus und sagst, pass auf, es gibt erst die Weine zum Probieren und dann gibt es ein Gericht. Und das Gericht kommt dem ziemlich nah. wenn du ganz alte Weine hast, wird das wirklich schwieriger. Aber das Thema triffst du natürlich. Ja. Ja, und du fängst ja dann nicht an, mit Knoblauch zu kochen oder mit einer Überwürzung, aber schon ein Unterschied, ob du was mit rote Beete machst oder ob du was mit, was soll ich jetzt sagen, mit Mangold. Ja, das ist, ja, ja, auch da ist es unterschiedlich. Bei Fleisch wird es ein bisschen einfacher, dunkles, rotes Fleisch kombiniert man ja immer so dazu. Passt einfach mit gereiften, älteren Rotweinen, ich sag mal so eine Taube, aber auch Blutwurst oder sowas, geht fantastisch dazu. Wildhase und so. Aufs Würzen kommt es an, da musst du dich einfach zurücknehmen. Da geht es viel mehr ums Produkt und gar nicht so sehr ums Würzen. Was du gerade gesagt hast, da mit den 12 Komponenten auf dem Teller, da fängst du auf einmal an zu reduzieren und zwar knallhart, weil alles andere würde stören. Und du musst diese Störfaktoren weglassen und dich einfach auf 2, 3 Sachen konzentrieren und die harmonieren dann damit. Und die passen dann damit. Dann ist es für mich eine sinnvolle Begleitung. Und da ist es wirklich so, du machst eine Raritätenprobe, da geht es nicht ums Essen. Natürlich willst du ein schönes Essen dazu haben. Ja? Mhm. Aber die erste Geige spielt der Wein. Ja. Und dann kommt aber auch gleich das Essen, weil das bringt nahe die Harmonie dazu. Uha!
Geht schon weiter.
Ja.
Oha.
Mit der ersten Geige.
Ganz, ganz andere Farbe. Boah. Ganz andere Farbe. Ich habe mich gestern schwer getan, war gestern Abend im Keller und habe überlegt, was nehme ich mit? Nehme ich einen 20-jährigen Tawny mit oder nehme ich einen Coyeta mit? Oder? Und dann habe ich ins Fach gegriffen, habe 40-jährigen Fonseca mitgenommen. Fonseca, das auch, das ist... Die Flatgate Group, das ist Taylor von Zecker und Croft. Mhm. Ne, das ist, ist eben eine Gruppe, wird aber fast familiengeführt auch. Es ist ziemlich alt und von Zecker ist ein Weingut, was über viele, viele, viele Jahrzehnte absolut konstante Weine hervorbringt. Die haben mal eine kleine Schwächephase, mal so um 80 drumherum gehabt, aber ansonsten gehört auch zu den etwas preisintensiveren Portweinen. Und ja, ist so, das vom sehr Einstieg schön her. Ausgedrückt. Ja, das Taylor ist sicherlich immer wieder das Flaggschiff oben drüber, aber Fonseca ist unter Genießern und Liebhaber oft etwas mehr geschätzt, weil es nicht ganz so laut ist wie Taylor. Taylor ist immer ein bisschen lauter, auch ein bisschen maskuliner. Und Fonseca ist eher ein bisschen femininer. Aber jetzt, das ist natürlich ein Tawny Port, 40 Jahre alt. 40 Jahre hat das im Fass gelegen. Und wenn man da reinriecht, das Spektrum ist irre.
Die Konzentration ist einfach Wahnsinn.
Ja. Aber nicht fett. Überhaupt nicht fett, oder? Mm. Das hat immer noch ein Säuregeriss, das ist ja irre.
Und du hast sofort Speichelfluss, wenn du den nächsten Schluck wieder...
Ja. Also ich hätte da gerne so einen Brownie-Keks dazu, den wir vorher hier mal schon so ergattert haben, aber das hört sich dann im Mikrofon so komisch an, ich verkneife mir das für später. Und
Kurze Kaupause.
Nee, aber also alles, was jetzt auch so Röstaromen hat, also ganz viel bei Backen, also so ein richtig geilen, gesalzenen Mürbteig. Wo Salz fast ein Tick zu viel ist und das einfach so nur naschen nebenbei. Oh. Das hat aber geräucherte
was,
Sachen auch.
Das hat was, fast was Speckiges.
Ja.
So Räucherspeck.
Deswegen sage ich gerade, das Geräucherte dazu.
Ganz viel Stollwerk. Ich weiß nicht, wer Stollwerk noch kennt. Österreichische Kollegen, jeder kennt Stollwerk.
Stollwerk?
Ja.
Stollwerk in Aachen gibt es. Da kommt der Aachener Brenten her aus Stollwerk.
Mhm.
Was ist in Österreich Stollwerk?
Ja, es gibt diese kleinen, wie sagen wir, Zahnzieher haben wir als Zahnzieher. Kleine immer dazu geschafft. Ja.
So karamelliges
Zahn. Ja, richtig, ja. Das sind so kleine Karamell.
Ne? Gesalzene Sahne. Also ich mag sehr gerne ein Tick Salz bei solchen Sachen.
Wert das echtes Zeug ein bisschen.
Wert das echtes, ja. Auch gut. Aber das überrascht mich jetzt. Ich habe den schon lange nicht mehr getrunken. Mich überrascht wirklich die Säure, die Frische.
Mhm.
Also wenn ich jetzt da daneben einen 40-jährigen Graham stellen würde, der wäre opulent. Aber es ist bei Grahams eh so.
Grahams ist immer ein bisschen vollmusig. Ne? Ja.
Kann man immer schon so sagen. Grahams ist immer ein bisschen barocker, ohne dass es schwer ist, aber immer ein bisschen üppiger, immer ein bisschen fülliger. Und Boris ist immer ein little drier.
Mhm.
Das ist auch da. Es ist schon klasse, obwohl die Machart ja für alle die gleiche ist. für alle die gleiche ist, sind sie trotzdem in der Stilistik unterschiedlich. Das sind die Feinheiten, die es ausmacht. Das kannst du in 20, 30, 50 Jahren trinken, das ist völlig egal.
Ist wurscht, ne?
Herrlich.
Immer gut.
Das ist echt sehr intens vom Geschmack, also im Positiv.
Weißt du, die Flasche machst du jetzt zu, stellst sie in den Kühlschrank rein. Also ich rate immer dazu, ab in den Kühlschrank. Weil lieber zu kalt einschenken als zu warm. Da kannst du die nächsten Wochen daran Spaß haben.
Echt?
Schenkst du einfach mal ein Gläschen ein. Geil. Und die Leute haben immer so oft Angst. Ah nee, ich kriege ja die Flasche nicht leer getrunken. Und dann stehen manchmal welche bei uns im Geschäft und sagen, ja, aber meine Frau trinkt ja nichts. Und wann soll ich das? Nee, eine halbe Flasche, das ist zu viel. Da denke ich immer, was ist denn das für ein Problem? Ja. Was denn vom Pro? Oder?
Aber wie und wie
also viel? Also länger wie eine Woche würde ich bei mir nicht halten.
Das glaube ich auch.
Ich kenne noch eine lustige Anekdote. Wir waren mal bei Walter Bauer, ein hervorragendes Restaurant in Österreich. Mhm. Und der ist auch wirklich Metre durch und durch, seit Jahrzehnten. Und so wirklich ein Gentleman und ein großer Weinsammler, hat immer wahnsinnig viel Kosterie und so auf der Karte. Dann hat er auch immer tolle Küchenchefs gehabt. Also die Küche jetzt nie übergroß und nie super, aber so Wein, Essen, perfekt dort. Mhm. Und da war ich mal mit meinem besten Freund damals essen und da hat man schon 5 Flaschen drin. Und dann bestellt der Hans Martin,
5 Flaschen Port.
Mein Freund, nein, normale, also so,
normale.
So ein paar diverse Diversitäten halt. Und dann bestellt der Hans Martin als 6. Flasche und zur zweiten noch diesen 83er Grahams Vintage
Port. Ja, super.
Und dann sagt der Herr Bauer zum Hans Martin, aber Sie wissen schon, dass wir da keine Halbflaschen haben. Und Hans Martin, ja, deshalb bestellen wir es ja.
Und dann gehst du, das ist alles noch gut, solange du am Tisch sitzt und das trinkst. Aber wenn du dann rausgehst und die Tür aufmachst, dann kommt da einer mit dem Lattenzaun und gibt dir direkt eine. Ja? Weil dann kommt's. Ja? Aber ich muss wirklich sagen, ich habe schon viel Proben auch mitgemacht und auch wirklich sehr Portwein-intensive Abende. Ich habe noch nie einen Kopf gehabt davon. Noch nie. Portwein ist kein Fusel, das ist nicht so irgendwie Mischmasch oder sonst was. Da ist kein Industriesprit drin. Das ist guter Alkohol, es wird auf 20% angereichert. Und ich muss sagen, Portwein ist extrem gut verträglich. Mhm. Und das ist ein sehr angenehmes Getränk. Und ich muss sagen, also ich setze alles dran, deswegen mache ich auch 3 Monate lang jetzt Pop-Up-Port. Noch mehr Menschen davon abhängig zu machen. Wir machen es auch im Online-Shop inzwischen sehr intensiv. Und manchmal kaufe ich ein bisschen zu viel Portwein ein. Aber ich denke immer, ist er unkaputtbar. Ja, ist er unkaputtbar. Was soll denn passieren? Ja, besser haben. Ne?
Und Wertverlust hast auch keinen.
Nein, überhaupt gar nicht. Auch da nochmal. Ne? Der Preis ist immer noch relativ günstig. Ja. Und klar, wenn du jetzt neuen Vintage-Port oder jungen Vintage-Port kaufst, du kannst ja erst nach 2 Jahren Vintage-Port zum Beispiel kaufen. Da macht das so die ersten 2-3 Jahre Spaß. Mal
was heißt nach 2 Jahren? Das habe ich nicht gerade
gesagt. Ah, pass auf, wir waren ja eben gerade bei den Tawnies, ne? Die werden ja 10, 20, 30 oder 40 Jahre weggelegt.
Ja. Fast gelagert. Also die Familie der Tawny Ports, immer fast gelagert, immer oxidativ.
Und das Ruby ist jetzt nicht ganz genau 40 Jahre, also die dürfen so ein bisschen variieren. Also ein bisschen 37-Jährige, ein bisschen 45-Jährige darf da dabei sein, damit die ihre Stilistik hinkriegen, jedes Weingut. Und das ist, was ich vorher mal gesagt habe, das ist so die rechte Seite. Es gibt eine linke Seite, das sind die flaschengereiften Portweine. Die werden so 1 bis 2 Jahre bleiben im Fass und werden dann unfiltriert abgefüllt und reifen dann halt ewig. Ist ja logisch, in einem 550-Liter-Fass entwickelt sich mehr, ne, als wenn die in einer 0,7er Flasche abgefüllt sind. Und dann sagt man, bei Vintage, die ersten 3 bis 5 Jahre kannst du die gut degustieren und probieren. Da hast du dann irgendwie so einen konzentrierten Saft aus Brombeer, Kirsch und Holunderbeere.
Viel echt, Tannin, viel Säure.
Ja, und wirklich Stoff ohne Ende. Da merkst du erst den Alkohol gar nicht, weil das so viel Saft ist. Weil es einfach so viel Konzentrat ist. Und da muss man eigentlich sagen, da muss das Ding 20 Jahre weglegen. Man sagt auch, es kommen die 10 unharmonischen Jahre. Mhm. So nach etwa 5 Jahren fängt das an, diese brutale Frucht und der Alkohol, die zwei, erst hat Frucht Überhand und dann sagt Alkohol, ich bin aber auch da, ich will auch meinen Teil davon haben. Dann versuchen die da irgendwie miteinander zurechtzukommen und gehen dann in die Phase der Reife rein. Das sagt man, das sind die 10 unharmonischen Jahre. Also ich würde jetzt heute kein 2,11 aufziehen und das wäre viel zu schade. Wirklich, der ist trinkbar. Der ist auch gut trinkbar, aber es wäre eigentlich zu schade dafür. Dafür gibt es einfach auch ab 2000 abwärts, sage ich jetzt mal. Da fängt es jetzt an, Spaß zu machen. Da kommen ja diese Mega-Jahrgänge wie 97 und 94. Großer, großer, großer Stoff. 80, ganz lange unterschätzt worden.
Weil das Wetter so gut war, oder was?
Naja, das eine ist das Wetter, das Portwein. Es gibt nur ein Portwein-Institut, ne? Das Portwein-Institut sitzt in Porto.
Da wollen wir dazu sagen, weil er nicht jedes Jahr ein Vintage-Jahr ist, nicht? Also es muss ja vom Konsortio ausgerufen werden als Vintage und dann darf man Vintage machen, wenn man meint, sein Wein ist gut genug.
Das schreibe ich nicht so an, das weiß ich doch nicht.
Also es wird ein bisschen Bürokratie, kommt da auch ins Spiel, aber das eine ist Weltnaturerbe und ganz, wirklich ganz, ganz viele Naturrebstöcke, die 60, 80, 100 Jahre alt sind, keine Seltenheit. Ja? Und dann eine Natur, die wirklich funktioniert in ihrer Art und Weise mit allen Extremen auch. Und da gibt es halt ein Portwein-Institut, das ist dann eher bürokratisch. Und die wachen da sehr streng drüber, weil die eben, weil da Alkohol drin ist, ne? Alkohol ja. zugeführt wird. Also man muss sich jetzt vorstellen, Portwein ist eigentlich in 2 Tagen fertig. Die nehmen die Trauben, die werden gepresst. Mit Schalen und Stielen werden die so ein bisschen angematscht. Dann lässt man das so ein bisschen liegen, rührt das immer wieder um, damit die immer in Kontakt bleiben mit den Schalen. Und nach 2 Tagen, dann, das messen die dann mit dem Bommé, wie viel Zucker ist da schon vergoren und wie viel ist noch drin. Und dann schütten die 90-prozentigen Alkohol drauf und damit unterbrechen die Gärung. Da bleibt noch so ein ganz kleiner Hauch, von Resthefen bleibt noch übrig, damit der Wein nachher weiter reifen kann. Aber das dauert mega langsam und ist eine leise Geschichte. Die dauert lange. Deswegen, ein Rotwein, den musst du nicht erst 20, 30 Jahre weglegen.
Ja.
Aber heute, ich sag mal so ein 80er oder so ein 70er. Ja, da kommen wir da gleich dazu, so ein 70er. Ne? Das ist 50 Jahre.
Das ist krass.
Und das ist voll lebendig. Ne? Voll lebendig. Hast du im Weinbereich natürlich auch mal, aber das ist schon eher die Seltenheit. Ne? Heute werden Weine nicht mehr so gemacht, dass du die 40 Jahre weglegst oder 30 Jahre, selbst Barolo Barbaresco, die ja immer noch so in Europa so ein bisschen, ich sag mal, was sehr Ursprüngliches sind, werden teilweise wirklich moderner ausgebaut. Ich finde es gut, dass es beides gibt. Es gibt ein paar Vertreter, die es sehr konservativ noch auf die alte Art und Weise machen. Es gibt ein paar, die machen das auf eine etwas modernere Art, ohne dass du die Herkunft nicht mehr erkennen kannst. Bei Port ist es einfach anders. Das ist so eingegrenzt, ja, und diese Machart ist eigentlich so gleich, ja, dass du diesen Geschmack, den du da haben kannst, eigentlich nur über die Länge der Zeit kriegen kannst. Diese feine Filigranität und auf der einen Seite mag ich manchmal gerne wirklich diese Tawnies, weil die unkompliziert sind, die kannst du einfach, da weißt du, was auf dich zukommt. Wenn ich irgendwo in einem Regal sehe, da steht ein 30-jähriger Tawny Port, da weiß ich, klar, weil ich ein paar Mal getrunken habe, aber ich weiß, was auf mich zukommt. Da kommt keine Überraschung. Wenn ich einen 80er Vintage-Port bestelle, dann bin ich schon hibbelig, da kriege ich schon in den Fingern und denke, hoffentlich hat er keinen Kork. Das ist schon mal das Erste. Ne? Hoffentlich hat er keinen Kork. Das Zweite ist, wie ist diese Flasche? Wie beim Wein. Jede Flasche ist ein bisschen anders.
Wie kriege ich einen 70-jährigen Kork aus der Flasche?
Ja, genau. Ja, das ist dann auch, weißt du, 20% Alkohol insgesamt greift den Korken natürlich viel stärker an. Dann ist der Restzucker noch im Wein drin. Das verklebt ihn noch ein bisschen. Also das 2 Zusatzkomponenten. Da gibt es einen guten Korkenzieher, der Durand, mit dem er das ganz gut rauskriegt, aber auch nicht ärgern.
Hat heute super funktioniert?
Ja, ging sehr gut. Ja. War eine Topflasche.
Ansonsten gibt es die Portweinzange, die berühmte.
Ja, und nicht ärgern, wenn ein Portweinkorken bröselt. Du musst beim Vintage sowieso dekantieren. Hm. Sowieso. Wir machen immer Karaffe, ungebleichten Teefilter, einmal durch. Das Depot, das nehmen wir hinterher, das machen wir in Soßen rein, also wird nichts weggeschmissen. Echt? Und ja, logisch. Oder wir nehmen grobes Meersalz, vermischen es damit, machen Portweinsalz. Auf ein Steak ein bisschen Portweinsalz drauf, auf Hirschschwein,
auf rote Beete, daran Portweinsalz. Daran erkennst du, dass er schon sehr lange auf Sylt wohnt. Gell?
Ja,
aus
ja,
allem
ja, ja.
Geld machen.
Nein, da kommt aber auch der Schwabe durch.
Das ist die schlimmste Kombination.
Nein, nicht, weil er geizig ist, sondern die Wertschätzung einfach, dass man alles verwenden kann. Ja. Auch Achtsamkeit. Ich finde auch dieses Achtsamkeitsprinzip heute, ich finde das so wichtig auch. Und deswegen auch das Duro-Tal, das kommt mir persönlich eigentlich auch so viel näher, weil das ganz viel mit Naturbelassenheit auch zu tun hat. Da wird wenig Aufwand betrieben. Man muss viel Zeit investieren, einfach viel Zeit lassen. Und Holz, so wie ich es vorher gerade gesagt habe, die haben Fässer, die sind 100 Jahre alt und älter. Ja? Und der Wein ist atmungsaktiv. Und
man was muss sich auch, Natur, wenn man dort mal in die Gegend kommt, Zeit nehmen, um mit dem Zug durchzufahren. Ja, das ist perfekt.
Also ich glaube,
Bejo-Korgo, Kima-Korgo bis ins
Frodo-Superiore,
wenn man so schön sagt, einmal da durchfahren. Also es dauert lang, aber es ist Wahnsinn.
Schön. Diese einfach ganze. Es schlängelt sich so durch. Und vor 25 Jahren, als ich das erste Mal da hochgefahren bin, es waren wirklich, da waren teilweise noch Tiere mit dem Waggon drin, weil die sind von Tua nach Regua auf den Markt gefahren. Die Bauern da, an jedem Bahnhof standen irgendwelche Mütterchen, haben irgendwas verkauft. Irgendwelche Mandarinen, Orangen, Grapefruit, Mandeln, Feigen und, weil das denen ihre Einnahmequelle ist. Aber man muss ja auch mal so sagen, Portugal war ja auch bis vor einigen Jahren eins der ärmsten Regionen Europas und der Norden, also gerade was Richtung Porto und dann eben ins Nördliche reingehen, in die Berge reingehen, eins der wirklich ärmsten Flecken in Europa. Die Zahl der Leute, die Analphabeten sind, ist erschreckend hoch dort in der Ecke. Weil die kommen einfach nirgendwo hin und fahren mal von A nach B. Du musst den ganzen Hang runterfahren, da drüben wieder runterfahren, weil es am Fluss entlang gar keine Straße gibt. Und dem auch Dörfer oder größere Städte sind da wenig vorhanden. Die liegen alle so ein bisschen verstreut. Und für viele Familien oder für ganze Clans ist das so, die einzigste Einnahmequelle ist die 4 Wochen Weinlese im September, Anfang Oktober.
Es ist fast so wie Sylt früher.
Ja, aber es ist wirklich so. Ja.
Apropos Sylt, wie war das für dich, als du da hingekommen bist, so jetzt wieder ein bisschen weg vom Port, mehr zu dir? Mhm. Hat euch das von Beginn an gefallen?
Also was ich vermisst habe, waren die Löwenzahnwiesen, die blühenden Obstbäume und sowas alles. Das war alles irgendwie, ich habe gar nicht gemerkt, war eigentlich schon Herbst oder ist schon Winter oder wann ist Frühling und Sommer. Also Frühling ist schwierig, heute immer noch, weil es im April immer noch arschkalt, weil der Wind kommt von Westen her. Und wenn das Wasser unter 10 Grad hat, wo soll der warme Wind herkommen? Also wer Frühling erleben will, muss woanders hinfahren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schön, dafür gibt es Strandkörbe, du setzt dich rein, klappst nach hinten, kannst im T-Shirt drin sitzen, aber wenn du rausgehst, brauchst du eine Jacke und einen Pulli. Ich habe mich an Sylt schon längst gewöhnt, aber was ich mich nicht gewöhnt habe, wir haben mal 10 Jahre lang auch ein Boot gehabt, ein Angelboot gehabt, das vertrage ich einfach nicht. Also die Schaukelei, das.
Echt?
Ich war mal Gastkoch auf der MS Europa, ne? Ist ein Schiff, es liegt. 400 Gäste haben gefeiert, einer war krank und das war der Gastkoch.
Echt?
Und wenn mich einer angefasst hätte, dann hätte ich ihn umgebracht. Seekrank ist echt ekelhaft.
Ja,
und ich wollte lieber sterben.
Der berühmte Koch
von Sylt. 400 Leute, ja, genau. Und das musst du dir vorstellen, weißt du, wo es war? Im Ärmelkanal, weißt du? Ich meine, da kannst du auch ein bisschen wackeln, aber das war, du konntest rechts und links noch Land sehen. Und einer war krank, das war der Gastkoch. Ja? Und also Boot fahren ist okay, aber Angeln und sowas, das ist überhaupt gar nicht meins. Aber ich lebe sehr gerne mehr und ich muss sagen, Sylt hat so geile Facetten. Es ist eine Insel, die mega lebenswert ist, dann viel frische Luft finde ich klasse. Wind finde ich auch gut. Da muss man sagen, wir haben einen Bahnhof, wir haben einen Flugplatz, wir haben eine Fähre, wir haben, ich glaube, ein Kulturangebot. Da leckt sich so manche Kleinstadt die Finger danach. Dann haben wir gastronomisch vom Campingplatz, von der Strandbude bis zum 5-Sterne-Hotel und 2-Sterne-Restaurant. Es ist alles da auf kürzester Strecke, wirklich auf kürzester Strecke. Du kannst da wirklich sehr, sehr gut leben und sehr gut arbeiten und das macht auch richtig Spaß, muss ich echt sagen, macht richtig Spaß. Ganz Deutschland ist auf Sylt, also einschließlich Österreich und Schweiz. Schweiz war schon immer ganz gut auch auf Sylt unterwegs. Österreich kommt gerade so ein bisschen nach, klar. Die sind schneller in Kroatien als auf Sylt. Die Anreise ist nicht immer ganz easy, aber es lohnt sich schon. Und ich glaube, diese Facette Corona hat uns da auch so ein bisschen geholfen. Ganz viele Gäste sind das erste Mal nach Sylt gekommen, weil die wollten nicht irgendwie ins Ausland. Die haben gesagt, wir bleiben mal in etwa in der Nähe und haben dann eben statt Sardinien und sonst irgendwas mal Sylt gebucht und haben das so angetestet und haben dann gemerkt, meine Güte, also wirklich sehr, sehr gute Struktur. Und klar, wie jeder Ort, gibt immer kleine Problemchen und große Problemchen, aber ich glaube, Sylt insgesamt kann sich wirklich die Füße und die Hände küssen. Das ist ein Ort, der lebenswert ist, der klimatisch fantastisch ist, der von Infrastruktur her fantastisch ist, vom Angebot her fantastisch ist, ganz, 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 ganz wenig Kriminalität hat und wirklich ein hohes Maß auch an keine, Freizeit und
Kultur. Keine Kriminalität, aber das Geld ist immer weg, wenn man runterfasst.
Ja. 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 Hat was mit Opferbereitschaft zu tun. Ne? Hat was mit Opferbereitschaft zu tun, ja. Aber es ist doch schön, wenn man es im Kreis der Gleichgesinnten macht, oder?
Ja, das stimmt. Ja, logisch. Das stimmt schon. Ja. Du, und wann hast du den Feinkost und den Verkauf und den Laden eigentlich eröffnet? Seit wann gibt es das?
1993 habe ich das damals mit Selina eröffnet und das war ein kleines Restaurant und wir haben schon Ausschau gehalten. Wir wollten irgendwas Kleines extra machen, so parallel auch zum Söringhof dazu. Nächstes Jahr 10 Jahre. Das war am Anfang so, dass wir gesagt haben, ja, Genussshop, da gibt es ein paar Kleinigkeiten zu essen und zu trinken und Kings Lieblingsprodukte.
Also 2013.
2013, ja. Ja. Und Kings Lieblingsprodukte, also alles, was wir eh im Söringhof gehabt haben, ganz egal, Besteck von Robbe und Berke, und Teller von Hering Berlin, aber auch was? Armagnac von Labor d'Olive oder Rapsöl von Nordstrand, Fruchtgelee von Hédiard aus Paris, die rote Polenta aus dem Tessin, Kings Lieblingsprodukte haben da alle reingepackt. Inzwischen produzieren wir 80 Produkte selber. Allein aus der Sylter Heckenrose, diese Rosa Rugosa, die ja bei uns wild wächst, stellen wir 10 verschiedene Produkte her.
Krass, was zum
wir Beispiel? Ernten, also wir machen Rosen-Gin, den macht Hans Reisebauer, brennt uns für den. Also ich brauche dann einfach auch die richtigen Leute, die das machen. Dann kommt auch richtig was dabei raus. Dann den Essig, den macht Erwin Gegenbauer aus Wien. Der Volker Geiger, der macht alkoholfreien Rosensecco draus. Da machen wir Rosenschokolade mit Himbeer, das macht Nele, meine Schokoladenfee. Dann machen wir Rosenzucker, Rosensalz, Rosenkuchen, Rosensirup, dann Rosenmarmelade. Und die, weißt du, Rosenmarmelade, da denkt man immer so an dieses glibberige, parfümierte Zeug. Aber diese Rosenmarmelade, sind die Blätter drin, das ist viel herzhafter. Das kannst du zu Ziegenkäse dazu essen, das kannst du zu Fleisch statt Preiselbeeren, weil Österreicher, ne, er isst da gern Preiselbeeren dazu. Aber da kannst
ich glaube, die Deutschen machen das lieber als die Österreicher.
Ja, okay.
Ich weiß es nicht.
Aber diese Rosenmarmelade kannst du fantastisch dazu essen. Mein persönliches Highlight ist so, und da freue ich mich immer drauf, so im November, so ein nebliger Sonntag. Ne? Und dann ein Hefezopf mit gesalzener Butter, die Rosenmarmelade und hinterher ein Glas Port.
Das klingt ganz geil.
Statt einer Kanne Tee. Ne? Statt einer Kanne Friesentee. Das ist für mich wirklich, für mich ist das so streichelnd für die Seele und ein Produkt, was direkt vor der Tür wächst. So Anfang, Mitte Mai geht es los mit der Blüte. Das ist jetzt schon längst vorbei und jetzt kommen dann die Beeren. Viele denken immer noch, es sind Hagebutten. Es sind aber keine Hagebutten. Das ist Rosa Rugosa, Heckenrose. Und
wie
damit
heißt die Rosa?
Rosa Rugosa. Nice. Sylter Heckenrose, ja. Und das sind eben solche Produkte, wo wir gucken wollen, dass das auch wirklich, das hat eine Identität, das hat eine Nachvollziehbarkeit, hat auch eine Glaubhaftigkeit. Ne? Das kannst du sehen, riechen und fühlen. Und das gibt es eben bei uns alles. Gastronomie hat ganz schön zugelegt.
Warst du immer schon so produktfixiert oder ist das, fehlt dir manchmal dieses aufwendige Kochen?
Ich glaube, ich war schon immer zu faul dazu und ich bin da eher pragmatisch. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen mit meinen 9 Geschwistern. Wir waren Selbstversorger, wir haben 2-mal im Jahr geschlachtet. Wir haben einen Obstgarten gehabt, einen Gemüsegarten gehabt. Mein Vater war 70 Jahre lang Imker, 70 Jahre lang. Der hat bis 92 noch geimpft hat. Und ich bin so ganz erdverwurzelt aufgewachsen. Wir haben Hasen gehabt, wir haben Hühner gehabt, wir haben Schweine gehabt, wir haben Kühe gehabt. Das heißt, wir haben Butter gehabt, wir haben Milch gehabt, wir haben Sahne gehabt, wir haben Honig gehabt, ja. Wir haben die Eier, wir haben die Eier sauer eingelegt, damit wir im Winter Eier hatten, aber dann nicht so zum Rohessen, sondern da hat meine Mutter dann nur noch damit gebacken. In so eine Salzlake kamen die rein, weil die Hühner im Winter einfach weniger Eier legen. Das ist ganz normal, wie im Garten, da ist auch nichts los im Winter. Die brauchen Wärme, die brauchen mehr Luft und mehr Licht, dann legen die auch wieder mehr Eier. Und das hat mich wirklich sehr stark geprägt. Am Anfang habe ich das natürlich nicht so gesehen als Schuljunge, da hat mich das natürlich angekotzt. Die anderen sind auf den Fußballplatz gegangen, ne, und ich musste Kartoffeln hacken. Ja, aber da gab es nichts zu diskutieren. Das war, die Natur war ja eingetaktet und dieser Kreis im Kreislauf der Natur, was man heute eigentlich so umschreibt als regionale Küche, ja, sei immer, das Wort regional, das stört mich so ein bisschen. Wir wissen zwar, was damit gemeint ist, aber regional ist eine Gebietsbezeichnung, keine Qualitätsbezeichnung. Und wenn wir da stärker hinkommen, dass wir eine Qualitätsbezeichnung draus machen aus einem Produkt, dann gibt es eben in einem bestimmten Kreislauf der Natur. Und beim Spargel wissen wir es doch alle. Wir freuen uns, wenn er kommt, sind aber froh nach 8 Wochen, dass er auch weg ist. Ja, ist doch so. Und mit all den anderen Dingen auch. Also, und auch, ich sage auch immer wieder, dieser Genuss besteht doch oftmals in Verzicht. Man freut sich wieder auf etwas. Und nicht, weil es dauernd da ist. Das saisonal ist doch scheiße. Ja, saisonal ist das eine und dann einfach im Kreislauf der Natur. Die Natur gibt es uns vor. Wir können so viele Dinge aus der Natur wertschöpfen. Ja, und dann macht das Einmachen auch Sinn. Aber jetzt braucht nicht jeder anfangen, hier hunderte Gläser einzumachen. Ja, sondern mach doch ein bisschen. Du brauchst viel weniger Zucker, du brauchst weniger Konservierungsstoffe. Wenn es weg ist, ist es weg. Warum muss ich Erdbeermarmelade im Juni für nächstes Jahr Ostern kochen? Ja, wenn es im November aus ist, ist es aus. Ich will aber auch keine Brombeermarmelade am Pfingsten essen. Ja, da gibt es schon längst wieder was anderes. Also einfach von allem ein bisschen weniger machen, aber dafür ein bisschen besser, ein bisschen bewusster. Und ich glaube, wenn wir das sowohl auf der Speisenseite als auch auf der Getränkeseite machen, ja, da haben wir viel, viel mehr Freude und Spaß dran. Aber auch immer wieder dieses Thema Wertschätzung und Wertschöpfung. Und die anderen Sachen interessieren mich nicht. Ich möchte einfach gerne weglassen. Das ist aber auch eine Sache, die du über die Jahre hinweg natürlich lernst. Und wo du dann sagst, ja, alles hat so seine Zeit.
Ich will in die Zeit nicht kommen, wo ich weglassen lernen muss. Ich lasse nicht so gern weg, ehrlich gesagt.
Oh.
Also jetzt Finale.
Finale?
Graham's Vintage 1970.
Ja, habe ich mitgebracht, weil A, ist das eine Charge gewesen, die ich nicht vor nicht allzu langer Zeit direkt aus England noch kaufen konnte. Also alles, was unter 80 ist, wird echt inzwischen schwierig zu kaufen. Und wird auch langsam teuer. Und Graham's 70, das ist nochmal so ein Paradebeispiel, wie gereifter Vintage Port eigentlich schmecken kann. Wenn du jetzt die Farbe, alleine nur die Farbe siehst, dann siehst du da keinen trüben Stoff oder der bräunlich ist oder sonst irgendwas, sondern...
Bei dem davor war das ja schon ein bisschen so.
Ja, weil er oxidativ ist, ne? Weil er ja im Holzfass war, im großen Holzfass. Und geatmet hat, oxidativ Luft gekriegt hat. Der verliert natürlich dann Farbe, setzt sich dann unten im Fass ab als Depot. Und beim Vintage Port ist es so, der verliert ganz, 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 ganz langsam diese Farbe. Ist immer ein Unikat, eine Flasche. Und deswegen haben wir den vorher dekantiert und haben die Flasche ausgewaschen, haben ihn zurückdekantiert, hat er schon einmal Luft gekriegt. Ich würde behaupten, der schmeckt morgen vielleicht sogar einen Tick besser als heute. Das sind so ein bisschen Spätzünder, kann man jetzt aber schon sehr gut trinken. Und ich muss sagen, für mich ist das richtig sexy.
Also der ist jetzt 52 Jahre alt.
Ja. Kannst du in etwa sagen, 2 Jahre Flasche, Fass und 50 Jahre Flasche.
50 Jahre Flasche.
Hat er doch einen kleinen Korken mitgekriegt? Ja. Ich habe vorher, als wir ihn vorher aufgemacht haben...
beim Aufmachen hat man es nicht gemerkt, aber jetzt... Ich wollte es jetzt nicht sagen, weil du gerade so positiv darüber geredet hast.
Aber es ist tatsächlich so, bei Port ist es wirklich so, wenn du den aufmachst und du hast einen kleinen Kork, nie gleich wegsortieren. Das ist durch die 20% Alkohol, ist der Kork einfach stärker angegriffen. Und dann entscheidet sich nach ein paar Stunden, wird es mehr oder ist er weg? Und es wäre einfach schade, wenn man vorschnell entscheidet. Aber hier würde ich jetzt auch sagen, der hat einen kleinen mitgekriegt. Und,
aber die Struktur im Gaumen und die Frucht ist immer noch so extrem da. Und das ist so präsent. Das ist immer so von Schluck zu Schluck. Der eine Schluck korkt, der nächste Schluck ist wieder okay. Es ist halt so.
Ja, aber nee, man merkt es jetzt aber. Wir haben wirklich ein sehr gutes Glas auch. Und da zeigt das sogar noch ein bisschen mehr.
Okay, krass.
In der Nase stärker als im Gaumen. Ne? Mhm. Aber auch trotzdem hätte diese man Frische nochmal.
Wahnsinn. Oder? Die Frische ist aber und wirklich, also ganz ehrlich, das ist ein Kork, dann würde ich trinken.
Ja. Also ich bin gespannt. Ihr trinkt immer morgen nach. Wir trinken jetzt eigentlich die Flasche leer, das wäre ein bisschen heavy. Dann wäre der Tag vor euch gelaufen.
Wir haben noch eine zweite Folge. Und einen Service.
Aber mich begeistert das total, weißt du? Man muss auch mal andersrum sehen, wie wenig wird eigentlich gemacht dafür. Ne? Ja. Die ernten die Trauben, die werden gepresst, getreten, gestampft, wie auch immer. Das machen die ja heute auch, pneumatische Pressen, das ist mit gekühlten Becken und. Und nach 2 Tagen wird aufgesplittet, dann wird das Zeug abgezogen.
Passiert das wirklich so? Das wollte ich vorher noch fragen, nach 2 Tagen?
Ja, also so im Schnitt. Ich war letztes Jahr, war ich im Durotal und da waren wir tatsächlich stampfen. Mhm. Und die haben so 8 Lagars nebeneinander.
Ja.
Und da kam der mit seinem Schlauch, mit einem Feuerwehrschlauch, wirklich mit einem Feuerwehrschlauch, und hat da 85%igen Alkohol reingespritzt. Damit die, Gärung gestoppt wird. Ja, und die laufen tatsächlich so wie mit großen Schneebesen rum. Denn am Anfang ist das so, die Trauben, und es bleibt bestimmt ein Drittel der Stiele dran. Kurze Stiele bleibt dran.
Ja.
Weil diese Gerbstoffe, diese Phenyle, das wird da drin auch gebraucht, weil es ja schon sehr saftig ist. Die brauchen ja ein Gerüst. Wenn du nur den Saft hast, dann das wäre zu wenig. Und dann rühren die das immer wieder um, dass es immer wieder so in Kontakt bleibt. Jetzt ist es ja auch sehr warm. Auch nachts haben die dann so noch Mitte September so 20 Grad dann auch. Dann die Hefebakterien, die da sonst noch in der Luft rumschwirren, die tragen schon dazu bei, dass da ziemlich schnell Alarm im Kessel ist. Ne? Mhm. Und dann müssen die das stoppen. Sonst vergärt viel zu viel Alkohol entsteht schon. Und diese Frucht, die natürlich auch drin bleiben soll, die wäre dann schon vergoren. Und das wollen die natürlich nicht. Und durch diesen Alkohol wird es dann gestoppt. Und eigentlich ist Port nach 2 Tagen fertig.
Das ist krass.
Und der Unterschied ist eigentlich, na, ein Ruby Port, ne? Jetzt haben die ja, die haben hier eine Lage, da eine Lage, da ist Touriga Nacional, da ist Tinta Barocca, Tinta Francesca, übrigens die roten Rebsorten, Tinta Roriche, die sind auch, da ist nichts da mit Pinot Noir und Cabernet, wie bei den Weißen, Picard, Arinto, Voisinho, das hat nichts mit Sauvignon oder so zu tun oder mit Riesling oder Chardonnay. Einfach ganz eigen. Und da haben die dann alte Rebstöcke, mittlere Rebstöcke, Lagen, die lesen wirklich teilweise 3, 4, 5 Mal durch. Und dann haben die ja diese Terrassen, wo nur eine Rebzeile drauf passt. Ja. Also diese Handarbeit, was die da machen. Krass. Wirklich, ja. Wirklich krass. Und das schätze ich daran auch so sehr, weil es so... Da sind so viele Menschen dran beteiligt, auf ganz einfache Art und Weise. Da ist gar nicht zur Technik oder so gefragt. Da sind Menschen gefragt, die damit umgehen können und da auch so eine Affinität dafür haben. Und wenn die Portweine dann im Frühjahr, also meistens im März, April, wird im Porto, jedes Portweinhaus, da gibt es eine Riege von Leuten, die setzen sich zusammen und die degustieren dann. Und dann entscheiden die, was wird Tawny, was wird Vintage. Beim Vintage ist vielleicht erstmal vermeintlich ein bisschen einfacher, weil es der Jahrgang eben ist. Waren die klimatischen Bedingungen wirklich gut? War das Lesegut im Groben und Ganzen wirklich gut? Hat das Portweininstitut auch schon grünes Licht gegeben? Heute dürfen die Einzelnen entscheiden, aber es gibt eben offiziell deklarierte Jahrgänge. Und dann probieren die, also ich könnte das nicht. Und da brauchst du echt auch, weißt du, wie Tee-Tasting oder Kaffee-Tasting, ne? Mit diesem Schlürfen und Machen und Tun. Und dann entscheidest du da, was erstmal hier ins große Fass kommt. Aber interessant ist ja, ein 10-jähriger Tawny, das sagen die einfach, wir füllen die Hälfte ab, verkaufen die, wir brauchen wieder Cashflow. Und die andere Hälfte machen wir 20-jährigen draus oder lassen den 20 Jahre liegen. Davon wieder die Hälfte, da machen wir 30-jährigen draus. Also die Menge an 40-Jährigen wird nie so groß sein wie die Menge an 10-Jährigen.
Klar.
Manche haben aber dieses Potenzial, eben auch nicht den Druck, dass sie sagen können, weißt du was, wir legen einfach weg. Ne? Und wenn die dann auf der Vintage-Seite von den besonders guten Sachen, also wirklich von der High-End-Ware, richtig viel Ware haben, sagen die, weißt du was, nach 2 Jahren füllen wir den gar nicht ab, der bleibt im Fass. Und da wird dann Colheita draus. Colheita, so, ja. Portugiesisch für Jahrgang. Und das ist dann das, was wir zu Anfang, also vorher getrunken haben, Fonseca, was wir da getrunken haben, diesen Tawny, ist dann auf der Vintage-Seite. Colheita, und da kommt es drauf an, wann ist der abgefüllt worden? Also ich habe neulich 35er Colheita gekauft. Der ist 2007 abgefüllt worden. Ja, geil.
Warum?
Wenn der 1945 abgefüllt worden wäre, dann wäre er 10 Jahre alt gewesen. Weil in der Flasche passiert nichts mehr.
Ach so, verstehe.
Der braucht dann Fass. Und ich habe gerade auch eine kleine Partie kaufen können, 52er Single Harvest, also Einzeljahrgang, Colheita von Grahams. Die haben immer noch 2, 3 Fässer. da 52 Queen-Intronisation und die füllen jedes Jahr, nur jedes Jahrzehnt füllen die was ab davon. Aha. Und da kriegt immer die Queen eine kleine Charge.
Echt? Ja.
Und eine ganz kleine Charge geht nach Deutschland. Und von der kleinen Charge, die nach Deutschland geht, geht eine ganze Menge zum King.
Einer an die Queen, einer an den King.
Ja, genau. Und ich sag dir immer noch.
Du hast vor kurzem auch probieren, Gott sei Dank.
Oder? Das ist so krass. Ich glaube immer noch, dass ich mit der Queen irgendwie verheiratet, also verwandt bin. Immer noch. Also die Kings, wir haben Ahnenforschung betrieben, wirklich die Kings. Es gibt die geschrieben mit Y und mit Ü.
Jetzt kickt der Portwein, merkst du das?
Nein!
Kings nein, Cross, nein.
Es gibt das eine Ahnenforschung, die geht zurück bis 1590 und da verliert sich die Spur. Das müssen wohl drei Jungs gewesen sein, die doch aus England kamen. Und ich hoffe immer noch, dass irgendwie ein King Castle mit prall gefülltem Weinkeller seinen rechtsmäßigen Erben erwartet. Und das könnte ich eigentlich sein. Ja, ich lade euch dann ein.
Sehr gern.
Oder?
Das haben wir jetzt auch auf Record, finde ich hervorragend.
Alter, was für ein schöner Post.
Bevor dich Curly gleich fragt nach dem Lied, das du mitgenommen hast, muss ich dich eins noch fragen, weil du bist ja so aus Kochsicht, also nicht, dass jetzt aus der Folge hervorkommt, dass ich was gegen Köche habe. Mhm. Im Gegenteil, ich mag Köche sehr gern. Aber man hat ja doch immer dieses Service, Küche und so weiter. Und du bist ja auf Sylt, natürlich warst du Küchenchef ganz lang, aber der Jan Philipp ist ja schon ganz lang am Herd auch. Mhm. Und du warst ja mehr Gastgeber eigentlich. Genau. Oder? Und das zeichnet dich ja auch so aus. Du bist ja Portwein-Liebhaber, Top-Koch und Gastgeber noch mehr. So ist das immer noch was, was dir die ganze Zeit Spaß macht? Weil du bist ja irgendwie bist du der Botschafter von Sylt, kommt mir vor. Wenn ich auf Sylt denke, dann denke ich auf Johannes King.
Ja. Also ich bin Gastgeber und Gastgeber. Ja. Ne? Also beides. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, wirklich. Und also auch so Fäden zusammenzuhalten. Ich muss ja nicht immer alles selber machen. Und aber im Laufe der Jahre hast du natürlich eine bestimmte Erfahrung auch. Und jeder hat auch so bestimmte Stärken. Ne? Und wenn du das gut einsetzen kannst, nicht wohlfühlst dabei, ich glaube, wenn man dann auch authentisch ist, das spürt ja auch der Gegenüber. Ne? Und dass das nicht aufgesetzt ist und irgendwas abgespult ist, sondern dass das eben auch das einfach auch gut und auch ehrlich ist. Und das macht mir schon viel Spaß. Und daran arbeite ich auch weiter.
Super. Mhm. Noch dazu große Shoutouts an die beste Sommelier wahrscheinlich auf der Insel, Bärbel Ring.
Ringerling.
Ja, genau.
Ja, wir waren immer ein Scherz, Ringerling und King. Wir waren im April in Bordeaux, aber Bordeaux war nebenbei. Wir waren im Armagnac-Gebiet bei Labadelief.
Ah, okay.
Und ich bin ganz, ganz großer Verehrer von Labadelief. Also Portwein, da gibt es Madeira und Armagnac, das ist somit meine wirklich ganz große Leidenschaft. Und weil die Leute verstehen es erstmal nicht. Du musst sie wirklich ganz, ganz vorsichtig daran führen. Und wenn die danach begeistert davon sind und dann wirklich das auch freiwillig bestellen und dann oftmals nach einem Jahr oder zwei zurückkommen und sagen, wir haben Armagnac getrunken, aber der hat scheiße geschmeckt. Der hat uns nicht gut geschmeckt, können wir nochmal von dem haben, wo du mich oder den uns zuerst mal gegeben hast, dann finde ich das so klasse. Weil Monsieur Henri Levy, da schließt sich der Kreis wieder, er hat mich daran geführt und da stecken Menschen dahinter, die auch wieder, die legen das Zeug 50 Jahre weg, die rühren das gar nicht an. Die denken gar nicht dran, das anzurühren. Und Bärbel und ich waren im Armagnac-Gebiet und das war ein großes Amüsement, mit Bärbel mal drei Tage unterwegs zu sein. Natürlich auch in Bordeaux unterwegs zu sein und sie ist echt eine Knallerfrau und eine Top-Sommelier.
Hm? Nice. Ich glaube, muss ich auch mal vorbeigehen.
Ja, mach mal.
Aber was hast du denn für ein geiles Lied für unsere Terroir-Adiletten-Playlist mitgebracht? Welches Lied?
Also, pass auf, Musik ist jetzt gar nicht so meine Richtung. Also ich höre mir alles Mögliche an, aber, du, mir könntest El Jarreau geben, mir könntest...
Okay.
Ja, also ich bin da so ein bisschen kompatibel. Ich finde auch im Moment Dua Lipa und Elton John, finde ich auch richtig geil.
Ist geil, dass man die beiden so nebeneinander nennt.
Dua Lipa und
Elton John haben einen Song zusammen.
Bayerischer Defiliermarsch, ja. Ich habe mal früher Trompete und Flügelhorn gespielt.
Ich habe Klarinette gespielt.
Und du hast Klarinette gespielt und ich war im Musikverein.
Ich auch, klar, nochmal.
Und ich muss dir sagen, der Trauermarsch, ach, das hört sich jetzt echt gerade ein bisschen schräg an, aber der Trauermarsch von Chopin. Jetzt nimm mal einen Novembersonntag, wo du nachmittags um drei etwas verkatert aus der Kiste steigst. Und dann läuft der Trauermarsch von Chopin.
Da steige ich gleich wieder rein in die Kiste.
Nein, und du zapfst dann deinen ersten Espresso. Das ist für mich auch Musik.
Ja,
bisschen melancholisch, aber ich sag dir, sowas höre ich gerne. Du hast mich gefragt, was mein Tipp oder so wäre. Also ich muss jetzt nicht gerade Helene Fischer hoch und runter, aber Marianne Rosenberg finde ich auch geil. Wenn du textsicher bist und klar, die richtige Party ist, dann finde ich, find ich das total cool. Ja? Ich mag französische Chansons sehr gerne, wirklich sehr, sehr gerne. Charles Aznavour, ja, was hat der für tolle Sachen gemacht?
Edith Piaf.
Ja, aber das ist mir manchmal ein bisschen zu quiekig. Das ist schon geil manchmal. Ja, aber ohne Bild. Ja. Nur Stimme. Wenn du da noch, ja, wenn du da Ton und Bild hast, dann wird es ein bisschen schräg. Und deswegen, boah, ich bin da kompatibel. Also Trauermarsch von Chopin und dann Dua Lipa und Elton John.
Okay, nehmen wir Dua Lipa und Elton John und Trauermarsch von Chopin. Wir haben heute eine Doppelbesetzung. Klick, klick, rein in unsere Playlist von Teruana Diletten und klick, klick, jetzt folgt ihr dir bitte auch auf Spotify.
Folgen, folgen. Das ist ja geil. Ich trage ja heute die Cap von meinem Geschäftspartner, von Johannes Schellhorn. Der ist ein Grahams Ambassador.
Ja.
Also ich auch, aber ich habe keine Kappe bekommen. Ich war auch nicht mit auf der Reise leider, aber ich trage die heute extra. Und Shelley ist ja auch so ein Marschfanatiker. Der hat die ganze Zeit nur so österreichische Märsche.
Ist das dein Ernst, Digga?
Die ganze Zeit beim Mise en Place, wenn wir irgendwo sind, die ganze Zeit ist Marschmusik. Der hat die sogar auf LP und so.
Läuft ja,
das
hat aber auch
das was. Hätte ich also, ja, Shelley, das passt zu Shelley. Also,
ist so. Wenn du da mal genau reinhörst, ne? Wenn da eine Tuba, eine Klarinette, ein Althorn dazwischen ist, vielleicht hat man eine andere Affinität, wenn man selber mal in so eine Musikverein gespielt hat. Und das ist nicht nur Humpa Humpa Tetere, sondern da gibt es richtig, richtig geile Besetzungen. Und da, auch das ist Musik.
Das motiviert. Hm? Vor allem im Burgenland spielt man immer Treibt die Gänse raus. Wir treiben die Gänse noch nicht
sehr
raus.
Sehr gut.
Haben wir noch was? Gibt es noch Fragen, die du an uns hast?
Do you have a
question? Wir könnten jetzt gleich noch drei Stunden weiter
brauchen. Nee, ich hätte eigentlich mal, an Curly habe ich wirklich eine Frage. Und ich gestehe es jetzt wirklich ehrlich.
Alles gut.
Ich musste mir auf der Fahrt nach Berlin einmal rausgoogeln, wer ist Curly eigentlich.
Das ist okay.
Ich stehe morgen um 6 auf und ich muss ja gucken, wie ich meinen Tag geschafft kriege. Und ich bin ja auch eine andere Generation. Ich bin nicht auf allen Kanälen unterwegs. Und dann muss ich erstmal, dann habe ich mir gedacht, Mensch, welchen Fußabdruck will eigentlich Curly hinterlassen? Oder hat er eine Idee, was für einen Fußabdruck er hinterlassen möchte?
In der Welt?
Ja.
CO2.
Kein, weil ich zahle CO2-Ausgleich. Nee, hauptsächlich glaube ich, Musik zu machen, sei es jetzt meine eigene oder für andere, die lange überlebt, die auch in... Am meisten würde es mich freuen, wenn ich in 20 Jahren noch, wenn es in 20 Jahren noch Songs gibt, die immer noch laufen, also Evergreen-mäßig. So, ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Song, ich habe jetzt gerade was Witziges erlebt. Jemand hat einen Song von mir, der ziemlich erfolgreich war, also nicht von mir persönlich, aber von Julian Bam, Mach die Robbe, gecovert einfach. Mhm. Und erst habe ich mich krass aufgeregt und dachte so, Digga, wieso machst du einfach ein Cover von dem Song? Aber dann habe ich so gecheckt, ja, eigentlich ist es ja geil, wenn der Song offensichtlich so einen Impact hatte, dass jemand sagt, er will den selber nochmal rausbringen. Und da dachte ich mir dann, okay, ja, eigentlich wäre es geil, wenn ich irgendwann ganz viele Songs habe, die gecovert werden von anderen Leuten, dass sie immer wieder geboren werden, um sozusagen so lange wie möglich zu überleben. Ja. Um ja einfach... Musik zu machen, die Leute egal wie bewegt, sei es jetzt traurig, fröhlich, partymäßig.
Ich glaube, das ist eine Auszeichnung, wenn was gecovert wird. Also genau. Ich sehe das so, weil man covert ja nicht etwas, um etwas besser zu machen, sondern man hat da eine Basis, die man unglaublich gut findet, genau. Und sagt, pass auf, ich könnte mir das aber nochmal anders vorstellen und ich traue mir das auch zu, dass die Basis irgendwie erkennbar ist, ja, aber dass da mein Slang da reinkommt, wie auch immer. Deswegen das Covern.
Das ist ja beim Kochen gang und gäbe eigentlich, oder?
Ja, logisch.
Ja, aber im ersten Moment regst du dich erstmal auf, wenn du irgendwo hinkommst und da ist dein Teller gefüllt.
Ja, klar.
Und dann denkst du, hey, was ist mit dir los? Aber dann musste ich, der Groschen ist erst nach 2 Tagen gefallen, nachdem ich bei allen angerufen habe und mich aufgeregt habe. Wer ist dieser Typ? Wo ist der unter Vertrag? Ich verklag den. Das geht auf gar keinen Fall. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ja, nee, das ist eigentlich... wie du sagst, eine Auszeichnung dafür, dass halt irgendwie das Lied so gefallen muss, dass man dann sagt, okay, ich mach das oder das Lied, egal was, der Teller oder der Wein oder whatever. Und dann dachte ich mir, ja cool, weil dann hat jemand zu mir gesagt, guck mal, Macarena wird jeden Abend von einer Coverband irgendwo gespielt. Und eigentlich ist es ja voll geil, wenn sowas passiert. Deshalb würde ich sagen, mein Wunsch als Fußabdruck wäre, wenn in 10, 20 Jahren sehr viele Coverband-Songs von mir spielen.
Ja, aber ist okay.
Ja, voll. Ja. Ja, das, also sagen wir mal beruflich und sonst versuche ich erstmal noch sehr viel über Wein zu lernen und dann noch gerade Fußabdrücke zu hinterlassen.
Also komm mal nach Sylt, dann können wir das noch ein bisschen vertiefen.
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Wobei, es gibt auch gute Adressen in Berlin, ne?
Ja, aber ich bin ja in Berlin, bin ich immer, muss schon mal nach Sylt, glaube ich.
Ratsam.
9-Euro-Ticket, komm. Ja, geil, vielen Dank für diese geilen verschiedenen Portweine, die heute in unserem Glas gelandet sind.
Ich habe noch eine Frage. Hättest du den Kork geschmeckt, Kölle?
Nee.
Entschuldigung. Lenny auch nicht, schüttelt auch.
Also vor allem, wenn es jetzt vielleicht ein Riesling gewesen wäre, würde ich sagen, wahrscheinlicher, nicht sicher, aber wahrscheinlicher, aber dadurch, dass ich, dass es vielleicht mein fünftes Glas Port in meinem Life ist, so, hätte es jetzt auch einfach, okay, der Rote schmeckt halt ein bisschen so sein können, so, weil ich glaube, da muss man schon ein paar Gläser ohne Kork getrunken haben, um dann sagen zu können, das hat Kork oder nicht.
Ich habe eine Ersatzflasche heute mitgebracht gehabt, weil ich gedacht habe, oh Mensch, wäre scheiße, wenn der, also manchmal ist er wirklich, wo er sagt, oh, geht gar nicht.
Aber der war am Anfang voll okay. Und Anfang, jetzt ist er auch minimal. Also
es, es ist Grenze. Also ich, so ich würde ihn auch trinken.
Eine kleine Spaßbremse. Ja, eine kleine Spaßbremse. Aber am Gaumen ist er viel besser als in der Nase. Ja. Was eigentlich im Unterschied ist.
Vor allem die Frische, die der hat.
Ja.
Ja. Deswegen ist er auch so hoch bewertet. Also 70er Grams ist echt.
Du, ich habe vorher mitgehört, du hast gesagt, die 10-Jährigen trinkst du unter der Woche, die 20-Jährigen samstags oder sonntags, die 30-Jährigen an deinem Geburtstag und die 40. an Weihnachten. Stellst du Weihnachten über deinen Geburtstag?
Nee, das nicht, aber das war irgendwie auf die Komplexität.
Ah, okay.
War das so ein bisschen gemünzt, um dem so ein bisschen ein Bild zu geben.
Ja, ja,
aber ich stell natürlich meinen Geburtstag sogar hinter meinen Namenstag, weil ich heiße Johannes. Und Johannes, nicht Johannes der Säufer, sondern Johannes der Täufer. Und ich hab 6-mal im Jahr Namenstag. Und ich komme aus einer erzkatholischen Ecke im Schwarzwald.
Mhm.
Und da ist der Namenstag viel mehr gefeiert worden als der Geburtstag. Geburtstag war, ja, da bist du geboren. Aber der Namenstag, Johannes der Täufer,
ja.
24. Juni, das ist der wahre Tag.
Krass.
Ja.
Wusste nicht, dass das so ist.
Ja, bei uns ist das so. Ja.
Also ich finde, das war eine, für mich zumindest, unglaublich sympathische Folge mit einem sehr, sehr sympathischen Johannes King, den ich sehr, sehr mag. Ich finde es schade, dass du auf der Insel bist oder ich in Berlin, weil mit dir hätte ich echt gern mehr zu tun tatsächlich. So,
also ich habe jetzt den Zöringhof abgegeben. Wer weiß, ich habe gesagt 2022. nur meine eigenen Geschichten lehnen alles ab, was nur im Ansatz nach Arbeit riecht. Und wenn der zweite Shop dann auch läuft und sonst was, ich mag wirklich Berlin sehr. Also ich eigentlich auch viele, viele Jahre hier war und vor dem Aufwand, nach dem Aufwand, finde es eine unglaublich geile Stadt. Und manchmal träume ich schon halb davon, ach Mensch, eigentlich könnte es mal wieder nach Berlin gehen oder so zeitweise nach Berlin, mal 3 Monate lang. Also ihr könnt mir auch mal vorstellen, ein Pop-up in Berlin zu machen.
Ja,
ja, voll.
Mit was auch immer.
Melde dich gern.
Wir kommen auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Okay.
Sehr.
Voll gut.
Die Motivation ist da.
Ja, voll.
Wo gehen wir jetzt noch hin essen? Weil du sagst, in Berlin gibt es auch gute Adressen.
Also ich muss halt leider passen, mein Zug fährt in einer Stunde wieder und ich muss halt dann wieder auf der Insel sein. Es ist einfach Hochsaison und wir holen das aber nach.
Hättest du einen Tipp?
Ich würde gerne zu Marco gehen. Ja. Marco Müller, aber gerne ins Zollhaus. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Da ist ja die Weinbar jetzt, glaube ich, drin, oder?
Ja, ich glaube, ich bin im Moment auch nicht ganz im Bild. Ich weiß
da,
gar nicht,
also da wäre ich jetzt gerne hingegangen, weil da hätte man ein bisschen draußen sitzen können. Ich weiß gar nicht, was er da genau macht. Aber ein Gläschen Wein, eine kleine Karte zu schnabulieren. In Berlin bin ich überhaupt gar nicht mehr up to date. Ins 1 unter 0 würde ich gerne mal wieder gehen. Da war ich vor, als sie ganz am Anfang aufgemacht haben, saß ich mal mit 2 weiteren Personen da alleine abends im Restaurant. Da haben die wirklich ganz vorne angefangen. Ich habe es jetzt gerade gar nicht so genau auf der Uhr. Ich habe mir überhaupt gar nicht überlegt, was essen zu gehen. Auf jeden Fall gehe ich noch kurz bei Carsten Kubin und bei Ruth Lindenblatt vorbei in der Weingalerie. Das sind für mich ja zwei Nerds.
Top Portladen, ne?
Ja, und auch alles, was so aus Portugal kommt, das ist irgendwie ein bisschen crazy, aber gut, richtig gut. Super. Geh gerne vorbei. Der macht immer was im Kühlschrank, was kalt ist.
Tipptopp.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Ja, danke schön. Danke. Hat auch Spaß gemacht mit euch. Wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukam oder was auf mich zukommt, aber es war
erträglich. Ja, ein bisschen reden, ja. Das geht ja.
Ja, wenn man weiß, von was man redet, dann ist es auch ein bisschen einfach.
Ja. Prost. Warte, ich schenke da nochmal.
Ja, nee, nimm vom Vintage schon einen kleinen Schluck. Ja, doch. Das ist, finde ich sehr gut. Curly, was sagst du nochmal?
Mega geht, gut, ne? Ja. Ich fand aber tatsächlich den ersten am besten, glaube ich.
Ah, vielleicht am spannendsten, weil du damit überhaupt gar nicht gerechnet hast.
Ja.
Oder?
Ja.
Natürlich auch ein Gaumenschmeißer.
Weil vielleicht auch als Einstiegsdroge ist es allein, weil es nicht ganz so druckvoll ist, wenn man sich konzentriert.
Auch preislich, super. Super klasse.
Stimmt.
Ja. Kannst du auch in Magnumflaschen kaufen. Ist wirklich gut. Macht echt was her. Und ich finde Solo einfach am besten. Der Kork, das ist die kleine Spaßbremse. Aber ansonsten gut.
Kann man das auch super.